du, Tobi.
Ja, Thorsten.
Lass uns mal schnell mit der Folge anfangen. Ich habe dem Andi extra gesagt, dass wir erst später anfangen. Und dadurch können wir hier jetzt mal ein bisschen Expertentalk machen und nicht halt immer Pyro-Ecke und Fans Blödsinn.
Thorsten,
da kam ja auch viel Quatsch zuletzt, ne?
Was macht ihr denn schon hier?
Hi Andi!
Ich wollte schon mal Mikro einstellen und sowas, aber da seid ihr ja schon.
Ja, also, ja, wir wollten auch unsere Mikros einstellen. Ach, schön, dass du da bist. Ich glaube,
dann können wir jetzt schon anfangen, oder?
Ja, genau, dann fangen wir doch einfach.
Ja, toll, freue ich mich. Es wird bestimmt eine schöne Folge.
Ach, schön, dass du da bist, Andi.
Ja, super. Ja, ich finde auch, Tobi, dass du da bist, finde ich auch besonders schön.
Ja, fangen wir einfach an mit dem Vorspann.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 29. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als mein allerbester, liebster Freund, der tollste Mensch, den ich jemals auf diesem Erdenball kennenlernen durfte. Ich rede natürlich über den von allen Menschen geliebten Andi.
Ach, das ist, also ich denke mal, so nett bin ich noch niemals begrüßt worden in einem Podcast. Also wirklich, ich bin begeistert. Ich begrüße euch zu unserem Polit-Talk. Thorsten, wo erreiche ich dich? Auch genannt Gebrabbel Rot-Weiß, Folge 29. Und weil ich nicht ganz zu erreichen war im Stadion am gestrigen Spieltage, haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und haben das notwendige zweite Paar Augen für euch im Stadion installiert und auch heute Abend hier bei uns mit ans Mikrofon geholt.
Er bringt sogar den Mund mit.
Er bringt den Mund mit, ja, um darüber zu sprechen. Ihr habt ihn euch gewünscht mehrmals, wenn auch nur eine Person, aber dafür mehrmals. Und hier ist er für euch, der Tobi.
Yay, hier bin ich. Schön, wieder dabei zu sein.
Ja.
Ich habe zwar alles mitgehört zuletzt natürlich, aber jetzt ist es auch mal schön, wieder auf der anderen Seite zu sitzen und meine Kompetenzen mit in die Runde einbringen zu dürfen.
Und uns vor allem zu widerlegen, hier endlich mal wieder Klarheit und Kompetenz reinzubringen.
Genau, weil ja zuletzt ziemlich viel Quatsch, den ihr von euch gegeben habt. Deswegen muss jetzt mal hier ein bisschen mal wieder eine klare Linie in die Runde.
Und genau,
ich mir sorgt für Ordnung.
Wir haben ja auch nicht deinen Lieblingsspieler nach der Hinrundenbilanz genommen, also allein das. Oder nee, doch, haben wir wohl, ne? Oder? Wie war das?
Ich hätte De Weis. Ich weiß gar nicht mehr, wer es wurde.
Oh, dann ist das doch geworden.
Ja, es ist De Weis geworden. Ja, unser beider. Ja. Tobi, wir zwei Experten waren uns da sehr einig.
Ich bin das Korrektiv im Hintergrund.
Ja. Sehr schön. Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir haben natürlich auch unfassbar viel zu tun. Aber ich glaube, als erstes will der Andi die Folge jemandem widmen.
Genau. Ich widme, wie üblich, die Folge Nummer 29 einer großartigen Nummer 29, die man bei der Fortuna gespielt hat. Die Rede ist natürlich nur von Ben Manga. Er hat ganze 3 Pflichtspiele für die Fortuna gemacht, 2-mal im Pokal und 1-mal in der Liga. Aber ich denke, wir alle erinnern uns an einen grandiosen Pokalauftritt.
Oh ja.
Und da hat er uns viel Freude bereitet. Insofern, Ben Manga, auch nachträglich nochmal alles Gute zum Geburtstag. Er ist vor einigen Tagen 50 Jahre alt geworden. Das war dann der zweite Anlass, warum ich ihn mir auserkoren habe. Ja, also Ben, wir sind in Gedanken bei dir
und wo immer du auch bist.
Auch bei uns.
Ist er noch in England?
Wo immer du uns hörst.
Nein, ist er noch in England? Ich hab den Überblick da verloren. Er ist ja aus Frankfurt weg als Chef-Scout und hat dann die sportliche Leitung irgendwo in der zweiten Liga.
Er ist technischer Direktor beim FC Watford.
Ah, ist er noch. Naja, sehr schön.
Genau.
Ja, Ben Manga, es war ein kurzes, aber sehr schönes Vergnügen damals im Jahre 1995. Als wir alle ja schon gelebt haben.
Und im Stadion waren, oder?
Und im Stadion waren.
Ja, nicht alle.
Also Teile, mindestens.
Wer war denn da nicht im Stadion? Das würde mich jetzt auch mal interessieren, ob es hier in dieser eigentlich so kompetenten Runde ist da einen Ausreißer?
Jemand gibt, der dieses DFB-Pokalspiel nicht geschaut hat im Stadion.
Es musste ja jemand im Fernsehen nachgucken, was Karl-Heinz Feldkampf für einen Blödsinn über die Fortuna erzählt. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass er in der Halbzeit sagte, ja, die Fortuna hat trotzdem keine Chance, die Bayern werden das jetzt gleich klar machen. Experte Kalli Feldkampf im ZDF. Ja, es kam anders, Kalli. Aber schön, Ben Manga, eine nette Erinnerung. Woran wir uns auch noch erinnern, hoffentlich, ist der leicht holprige Kartenvorverkauf im Ticketshop der Fortuna gegen den oder für die Tickets gegen den HSV. Letzte Woche gab es einen weiteren Vorverkauf, diesmal für Auswärtskarten für das nächste Spiel bereits, Hannover. Also da lässt man sich ein bisschen Zeit. Die Spiele werden jetzt nur noch so circa anderthalb Wochen, bevor sie eigentlich stattfinden, angeboten. Das ist ein bisschen fraglich. Das wird wahrscheinlich Gründe haben, dass entweder etwas nicht rechtzeitig bereitgestellt wurde oder aber es könnte daran gelegen haben, dass wir ein Plugin hatten, also ein Interface nutzen konnten, um die Tickets im Hannover-Shop zu buchen. Also mit Platzwahl und sowas. Verrückt.
Ja, wir haben natürlich Investigativjournalisten, die wir sind, auch direkt alle Kanäle der Fortuna angezapft, die uns hätten etwas dazu sagen können, ob das denn jetzt einmalig war, ob das jetzt vielleicht häufiger passiert. Und ich möchte nur so viel sagen, wir haben keine Antwort bekommen.
Ja, danke dafür.
Schade.
Aber
schade.
Wäre mal interessant zu wissen, ob sich das jetzt öfters so ergeben wird. Also Hannover nutzt Eventim als Partner. Das heißt also offenkundig, dass es zu Eventim-Ticket-Shops, und das sind ca. 80% in der Liga, eine Schnittstelle geben kann. Muss wahrscheinlich auch vom gastgebenden Verein bereitgestellt werden, das ist klar. Und ja, ich würde mir das häufiger gerne wünschen, denn nachdem wir in Karlsruhe ja nun, sagen wir mal, nicht sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit den Tickets, die uns zugewiesen wurden, ist es natürlich schön, wenn man, obwohl ich da natürlich auch nicht weiß, wer neben mir sitzt, aber
das wäre vielleicht noch das nächste Plugin, dass man so ein bisschen wie bei Insta oder sowas sehen kann, ja, hat das geliked oder hat sich das auch angeguckt, dass du einfach so ein kleines Bild von Leuten bekommst, die halt neben dir sitzen.
Das genau, heißt, das wird dann mit dem Tinder-Profil verlinkt, automatisch.
Der Ersatzreifenmann, nicht der schon wieder.
Genau. Ja, interessant. Das ist natürlich datenschutzrechtlich, sagen wir mal, ein bisschen holprig. Aber hey, es geht doch um Fußball. Da spielt der Datenschutz keine Rolle. Frag mal beim VfB Stuttgart nach.
Die Stadion-Dating-App.
Ja. Für das nächste Auswärtsspiel in Osnabrück wird das Plugin vermutlich nicht zum Einsatz kommen, denn da gibt es nur Stehplatzkarten. Also da ist dann platzgenaue Auswahl. Wobei, das wäre auch schön, wenn man sich vielleicht dritte Stufe. Wellenbrecher zweiter Platz sichern könnte.
Dann könnte man das mal ordentlich machen, so wie die Rostock-Fans im Stadion in Reihe und Glied sich aufgestellt hatten. Dann könnten wir das auch mal im Gästeblock in Osnabrück machen. Aber ich finde die Idee von Tobi vom Stadion Tinder eigentlich ganz gut. Irgendwie Tora oder sowas. Das ist gut, dass wir nur zu dritt unter uns sind, ne? Diese geheime Trickidee, wenn wir die umsetzen, das hat jetzt zum Glück niemand anders gehört. Wir werden das reich.
Das Runde muss ins Eckige. Ja.
So. Ich habe ganz komische Assoziationen gerade.
Wir springen einfach ohne Übergang ins nächste Thema. Das ist sehr wichtig an dieser Stelle, glaube ich. Das Thema hat immer noch keinen Namen. Haben wir eigentlich einen neuen Vorschlag bekommen? Wir haben noch mal einen Nachschlag bekommen vom.
Ja, ich habe auch noch was bekommen, was ich tatsächlich ganz okay fand. Wimpeltausch. Ne? Also da werden ja die beiden Kapitäne tauschen quasi die Wimpel, man tauscht sich aus. Das fand ich tatsächlich eine ganz charmante Idee. Vielleicht ist das ja was, ansonsten war auch, normalerweise sagt man ja, da war schon viel Gutes dabei. Aber das kann ich halt hier in diesem Segment tatsächlich nicht ruhigen Gewissens sagen.
Also liebe ZuhörerInnen, lasst euch nicht lumpen. Schreibt uns doch mal mit Vorschlägen. Ich sag jetzt mal, schlimmer als Hörerpost können sie nicht sein. Tobi, vielleicht hast du ja eine Idee.
Hm? Jetzt habt ihr mich jetzt auf dem falschen Fuß hier erwischt.
Ja.
Ja, ich muss gerade zugeben, ich bin nicht im Thema.
Ist auch ein schöner Name für die Rubrik.
Nicht im Thema. Stimmt.
Thema.
Ja, das ist eher ein schöner Name für einen Podcast.
Thema verfehlt.
Na gut, also wir suchen weiter. Ihr könnt noch, vielleicht müssen wir schon wieder was ausschreiben. Also ich hau mal einen raus. Es gibt auf jeden Fall eine Tasse für den Vorschlag, den wir am Ende nehmen.
Hast du neue Tassen gemalt, Thorsten?
Also ich habe eine Bootleg-Tasse auf einem türkischen Trödelmarkt, habe ich Gebrabbelrot-Weiß-Tassen gesehen für 1 Euro das Stück und da habe ich jetzt ein paar mitgenommen.
Na cool, sehr schön.
Wunderbar. Sag aber nichts Aline davon, ne?
Nein. Die hört uns, glaube ich, auch nicht. Deswegen nee, wird jetzt nee, niemand
die
hört mitbekommen. Uns nicht.
Die hat ja keine Ohren.
Ja. Aber es gab auch erfreuliche Ergebnisse von Dingen, die wir quasi zur Abstimmung, zur Disposition gestellt haben. Denn wir haben ja gefragt, liebe Leute, die ihr uns hört, wie genießt ihr denn eure Wurst? Mit Senf oder mit Ketchup oder mit beiden sogar?
Da hake ich gleich nochmal ein. Und ich glaube, ich kenne die Antwort von Tobi. Aber Tobi, wie sieht's bei dir aus?
Die Wurst, ja, also selbstverständlich im Brötchen und mit ganz viel schönem Senf.
Ja,
gerne ja. Auch scharfem Senf.
Das hatte ich nicht anders von dir erwartet. Ja. Und lieber Andi, wie ist denn nun das tatsächliche Umfrageergebnis gelaufen?
Das fragst du mich jetzt hier so, da muss ich jetzt tatsächlich meine Spotify-App öffnen.
Ja, du hast das so schön anmoderiert und
ja,
alles.
Ja, ich habe gedacht, ich mache das mal, ich moderiere das an und du moderierst das ab, aber das ist kein Problem. Ich gucke in die Spotify-App rein.
Ja, ich gucke da auch mal rein.
Und sage, 58% unserer ZuhörerInnen essen ihre Wurst mit Senf, ja. Gefolgt von Ketchup und beides mit jeweils 16% und nur 8% dieser Podcast-Community isst ihre Wurst ohne alles, also pur. Ganz klarer Sieger, Senf.
Beides finde ich echt wild.
Ja, das hat so ein bisschen was dann von Hotdog, ne? Also
ja.
So Ikea-Hotdog und dann noch Röstzwiebeln drauf
und Gürkchen. Aber ich bin beim Hotdog auch einer, der tatsächlich die Mayo nimmt, auch wenn es sehr, sagen wir, unamerikanisch ist, das zu tun.
Wenn ich mal bei Ikea bin und dort ein Hotdog esse, dann benutze ich tatsächlich alles außer das Rotkraut. Die haben ja mittlerweile
das
auch Rotkraut.
Das habe ich letztens zum ersten Mal gesehen, dass es das gibt und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr positiv überrascht.
Ach,
ich nicht,
hast du es gegessen?
Ja, ich habe es gegessen und ich hab erstmal gedacht, was soll das denn? Also es hat so ein bisschen, erstmal war ich doch etwas voreingenommen, aber dann habe ich das probiert und ich fand das richtig lecker. Wie seht ihr das?
Ich hab's noch nicht, also ich war nicht bei Ikea eine Wurst essen, aber ich sehe ja hier oder höre hier viel mehr. Ich muss ja wohl den offiziellen Ikea-Wursttest dann nachreichen.
Ja, mach das mal.
Ja, ich finde immer die Darreichungsform, dass das halt so alles in diesen Behältern da offen liegt, etwas fragwürdig aus hygienischen Gründen, ne? Also wenn dann die Röstzwiebeln im Gurkenwasser einsopschen und sowas, also das ist immer so ein bisschen, aber ich denke mir auch, komm, Dreck rein in den Magen, hat meine Mutter schon früher immer gesagt. Das
du willst auch nicht wissen, wie es bei McDonald's hinter den Kulissen aussieht, also ich glaube, das muss man in Kauf nehmen. Und der Tobi ist ja Gastronomie erfahren, also was bei dem hinter den Kulissen damals abgegangen ist.
Das
wollt
ihr gar nicht wissen.
Ja.
Das wollt ihr gar nicht wissen, ja.
Ganz genau.
Ja. Es gibt ja Gründe, warum der Laden nicht mehr da ist.
Ja, wir haben es als selbstbestimmt verkauft, aber eigentlich war es das Gesundheitsamt.
Ja, genau. Die waren im Deal auf jeden Fall mit beteiligt. Der Nachfolgeladen hat aber geöffnet, wie ich gestern ja live gesehen habe. Ich war aber noch nicht drin.
Das ist korrekt.
Ich denke, das kann ich dir nicht antun, dass ich einfach in den Nachfolgeladen gehe.
Ich war schon 3-mal drin und kann es dir empfehlen.
Okay, dann nennen wir auch den Namen oder nennen wir ihn nicht? Wie viel Gratiswerbung erlauben wir?
Ich finde, als Starthilfe darf man
ja?
diesen Kanal auch einmal nutzen.
Okay, also ja, dann überlasse ich das auch dir.
Das ist die Fliese.
Genau, auf der Flügelstraße.
Die Fliese, 58. Hier Werbung, kostenlose Werbung. Naja, mal gucken, was ich mir dafür noch geben lasse.
Genau.
Wenn ich das auszahlen lasse in Paninis oder...
Von der Bulle-Bäckerei, das habe ich sehr, sehr
ja, Bulle,
löblich
genau, ja.
gesehen. Finde ich gut. Die sind
und
Altos-Bier,
das ist ein Bio-Altbier aus Gerresheim, was ich ehrlich gesagt bisher noch nicht kannte.
Ich auch nicht.
Da zum ersten Mal getrunken
und
für erstaunlich gut befunden.
Welche Bierart ist es? Ist es ein Altbier?
Altbier. Ja? Ein Bio-Altbier. Mhm.
Okay, da bin ich...
Das kann man durchaus mal testen.
Ja, da bin ich interessiert. Komm, da haben wir auch gleich wieder einen Aufruf an die Leute, wenn ihr das schon probiert habt, das, wie heißt es, Altus?
Altus Altbier.
Mhm. Dann schreibt uns doch, wie ihr das findet. Und wir probieren es.
Das schreibt ihr.
Bis demnächst
an.
Auch.
Ja. Und wir probieren es zusammen mit dem Rotkraut-Hotdog bei IKEA.
Zum Beispiel, genau.
Ja.
Ihr schreibt uns eure Meinung an kontakt@gebrabbelrotweiß.de und das Wort weiß schreibt ihr mit 2 S, wie sich das zumindest in der Internetschreibweise gehört. Also kontakt@gebrabbelrotweiß oder ihr sucht uns bei Instagram, bei Facebook, bei X, bei Blue Sky,
Threads.
Threads, genau.
YouTube.
Und YouTube und ganz neu parkplatztreff.de. da sind wir dann nach Auswärtsfahrten auch
der
online.
Der Anti vor allem.
Ja.
Ja, also Rot-Weiß mit 2 S am Ende, ebenfalls mit 2 S am Ende, schreibt mein Innenbandteilanriss. und kleiner Muskelfaserriss. Denn diese beiden Verletzungen haben sich Sima Suso und André Hoffmann leider zugezogen.
Das war jetzt die Überleitung.
Das war noch.
Ah, ich hätte jetzt gedacht, ihr würdet sagen, SS ist ja auch eine ganz gute Überleitung zu Hansa Rostock.
Aber Rostock schreibt man doch gar nicht mit 2 S.
Ja, ich erkläre dir das später, Andi. Du warst ja nicht im Stadion. Du warst ja auch noch nie in Rostock. Du kennst das ja nicht so. Ja, also die Diagnose bei Sima Suso, beim Klaus, ist da und es ist leider ein Innenbandteilanriss und bis auf Weiteres ist er nicht verfügbar. André Hoffmann konnte auch am Wochenende nicht spielen und ich tippe mal wahrscheinlich auch in Hannover nicht mit einem kleinen Muskelfaserriss, was auch immer das heißt, klein in dem Fall.
Entweder ein kleiner Muskel oder nur wenige Fasern, aber so oder so würde ich behaupten, unangenehm. Und
oder der kleine André Hoffmann, ne? Da sind die Worte einfach verrutscht, ich weiß es nicht.
Der Sohn?
Ja, ich hoffe, der Sohn. Ja, er hat doch Nachwuchs mittlerweile, oder? Ich meine, aber ich weiß nicht, ob es ein Sohn ist, aber er hat auf jeden Fall.
Und ob er auch André heißt.
Und Kleines.
André Junior.
Ebenfalls Kleines Schinter Abwehrkampf und der hat ebenfalls muskuläre Probleme, da gab es ein bisschen Diskussionen, also wir sehen, dass das Lazarett hat sich irgendwie wieder in letzter Zeit schon wieder sehr gefüllt, konnte am Wochenende nicht spielen, Tune hat so ein bisschen angedeutet, dass er womöglich also vor dem Karlsruhe-Spiel schon wieder zu früh angefangen hat, wie das laut Tune schon häufiger vorgekommen sei. Das heißt, auch da bin ich ehrlicherweise nicht zuversichtlich, dass wir den in Hannover wiedersehen. Marcel Sobotka gab es ein Update, der wird im März zumindest zurückerwartet.
Ja, wobei Daniel Thune da ja auch auf der Pressekonferenz, glaube ich, gesagt hat, ja, der März hat ja auch nun 31 Tage und er wäre dann ja auch am 31. März noch im März zurück, als, glaube ich, welcher RP-Reporter war es, der da?
Ja, ist auch egal.
Ja, auf jeden Fall wurde da intensiver nachgefragt, wann denn im März und ja, aber
in den Iden des März.
Wir freuen uns, wenn Marcel Cello und anscheinend heißen alle Fußballer, die irgendwie Marcel heißen, haben dann den Spitznamen Cello, das habe ich jetzt zuletzt in der Sportschau oder wo auch mehrfach gehört. Cello Sobotka kehrt also hoffentlich im März zurück. Jamil Siebert soll nächste Woche wieder ins Teamtraining einsteigen, ist der letzte Stand, den wir hier haben. Und wissen wir, was mit Jordi de Weiss ist? Der hatte ja sich verletzungsbedingt auswechseln müssen, irgendwann rund in der 70. Minute. Aber da gibt es, glaube ich, noch kein Update, oder?
Da gibt es keine Informationen, nur dass es eben keine Muskelverletzung ist. Er hat da wohl irgendwie was auf den Fuß bekommen. Er lief halbwegs okay vom Platz. Also er humpelte jetzt nicht schwer. Man sah ihm zwar,
schon gesehen,
dass er angeschlagen ist. Aber also es wirkte jetzt auf mich nicht so wie, den sehen wir die nächsten Wochen nicht. Ja. Also da habe ich Hoffnung.
Genau, war ja ein Zweikampf, den er da geführt hat. Und er hat auch sofort, als dieser Zweikampf zu Ende war, direkt auch die Hand gehoben und sich auf seinen Knien abgestützt. Man merkte oder man sah ihm an, dass er da Schmerzen hatte, als ich es mir heute im TV nochmal in Ruhe quasi anschaute. Da sah man das also direkt, dass er hat dann auch noch, glaube ich, nur noch 2-3 Minuten weitergespielt und dann ist er ausgewechselt worden.
Er hat vorher noch einen Ball in den Magen gekriegt. Die Aktion, die dann auch leicht überprüft wurde, so von wegen war die Hand dran oder sowas.
Ja, das war ja eh das Spiel mit Football in die Leisten.
Oh
ne?
Mann.
Was haben wir alles abbekommen? Zweimal in die Leisten.
Ja, Gavogi und Zimmermann, glaube ich. Ne?
Nee, Engelhardt und Zimmermann haben den Ball in die Leiste bekommen. Gavory hat einen Ball ins Gesicht bekommen. Ja. Und De Weijs hat einen Ball in die Magengrube bekommen. Also Rostock nicht sehr zielsicher alles in allem. Ne? Immer oder statt doch aufs Tor auf unsere Spieler.
Das war oder die doch eigentliche genau Maßstab.
Das die Taktik.
Wenn wir sie nicht schlagen können, dann verletzen wir sie wenigstens.
Ja,
ja, das hat aber nur bei De Weijs geklappt. Die anderen sind halt einfach zu harte Kerle. Ja, dann kommen wir doch, also wo wir jetzt rein sportlich schon so anfangen, drehen wir den Sport mal wieder runter und reden jetzt erstmal darüber, wie es uns vor dem Spiel so ergangen ist. Tobi, du, nee, nicht Tobi, also du gleich auch, aber Andi, du hast im Auto geschaut und konntest nicht im Stadion sein. Du hast es letzte Woche schon angedeutet, aber jetzt mal Hand aufs Herz, was war denn da los?
Ja, also ich hatte einen dringenden Termin in Luxemburg. Ich musste mit meinem privaten Fondsmanager, der die gesamte Podcast-Kohle hier, die ich hier einstreiche, anlegt, musste ich ein Abendessen haben. Nein, ich war auf einem Konzert tatsächlich bei der sehr guten Band Das Lumpenpack, die ich sehr mag. Und die aktuelle Tour war jetzt so gestaltet, dass ja, das der einzige Tag war, an dem es irgendwie einigermaßen gehen würde. Und ja, das war dann leider in Luxemburg statt, was also von uns aus so roundabout 300 Kilometer Anreise ist. Und wir haben das dann aber mit einem Freund gemeinsam gemacht, dem lieben Dirk, den ich hier mit auch sehr herzlich grüße, der einen Firmenwagen hat, sodass also das aus der finanziellen Sicht her dann gut zu machen war. Aber leider wäre es, wenn wir das Stadion vorher besucht hätten und meine liebe Schwester Aline war auch dabei, dann hätten wir es nicht geschafft, pünktlich zum Beginn des Konzerts irgendwie da zu sein. Und ja, da haben wir einen sauren Apfel gebissen und haben gesagt, komm, dann fahren wir halt was früher und so früh, dass ich dann auch das Spiel in Ruhe gucken kann, weil ich wollte auch nicht zur Halbzeit gehen oder sowas, das finde ich auch immer doof. Also schaute ich das Spiel auf dem Beifahrersitz auf meinem iPad, konnte die allererste spannende Szene, die wir gleich mal irgendwann berichten werden, schon nicht sehen, weil es irgendwie sich um ein paar Sekunden verzögerte. Aber dann lief es überraschend flüssig und ich bin ganz zuversichtlich, dass ich zumindest ein paar Dinge hier beitragen kann heute, auch wenn ich natürlich nicht im Stadion war und das nicht alles so live gesehen habe wie ihr. Aber ich habe zumindest nicht irgendwie auf einem pixeligen russischen Stream auf meinem Nokia 6310 das Ganze in Schwarz-Weiß gucken müssen.
Das Schöne ist ja, dass Tobi und ich sogar unterschiedliche Perspektiven haben, weil wir zwar gemeinsam im Stadion waren, aber in unterschiedlichen Blöcken. Was der Tatsache geschuldet war, dass der Tobi gestern seinen Geburtstag gefeiert hat. Nein, wir singen jetzt nicht. Das tun wir hier keinem an. Und wir haben dem Tobi ja alle schon gratuliert. Und da waren wir gestern erst zum Frühstück und Vorglühen sozusagen. Es gab wunderbare Pancakes. Ich hatte ja erst gedacht, dass dein Mitbewohner, der die Pancakes zubereitet hat, liebe Grüße an den Martin, der ja auch noch Hansa Rostock-Fan ist, uns da allen so ein Schlafmittel oder so untermischt, damit das natürlich beim Spiel dann gar nichts gibt von unserer Seite. Aber ja, er hat der Versuchung widerstanden.
Genau, keine Sabotage in den eigenen Reihen.
Die waren genau, fluffig, sehr schön fluffig. Ich fand die sehr gut, die Pancakes.
Ja, das macht er wirklich gut. Also der kann einiges, der kann
kann was am Herd.
Ja, kann einiges am Herd, genau, das wollte ich gerade sagen. Und hat das auch gestern wieder bewiesen. Nee, war wirklich, wir haben uns gestern getroffen, schon um 10 und haben hier mit einigen Leuten zusammen, wie man so schön früher gesagt hat, vorgeglüht. Das habe ich, glaube ich, auch lange nicht mehr genutzt,
ja,
das Wort.
Aber de facto war es
genauso
das.
Lang nicht mehr, genau, de facto war es das. Und was ich, und genauso lang habe ich das auch einfach nicht mehr gemacht. Also vorm Fußball, vorm Fortuna-Spiel zu treffen, vorher schon morgens Altbier trinken und dann irgendwie so leicht, angetüdelt zum Stadion torkeln, das war früher auch nicht gang und gäbe, aber es kam zumindest mal vor. Aber bei mir zumindest in den letzten, möchte ich sagen, 10 Jahren hat das eigentlich, kann ich mich nicht daran erinnern, dass das mal stattgefunden hätte. Und gestern war es so und es war total schön. Also das kann ich jedem nur empfehlen.
Ja, ich fand das auch immer gut. Wir haben das ja früher, als wir noch meine Familie, also damals war es nur meine Frau und ich, noch in Düsseldorf gewohnt haben, sind wir auch häufiger mal vor den Spielen dann ins Füchschen gegangen und haben dort ein Mettbrötchen zu uns genommen und 2, 3, 4, 5, 6 Bier getrunken. Das war immer sehr, sehr schön. Das lässt sich jetzt heutzutage mit der doofen Fahrerei, die man dann hat, wenn man ein bisschen auswärts wohnt, leider nicht mehr so richtig gut bewerkstelligen. Aber ich habe das auch immer sehr genossen. Das könnten wir natürlich auch noch mal irgendwann machen.
Würde ich jetzt auch mal sagen. Eigentlich ist das doch mal eine Maßnahme, ja, dass jetzt nicht, vielleicht nicht gleich beim nächsten Mal, aber irgendwann in dieser Rückrunde noch mal einzuplanen, das so zu machen. Ja, und wir sind dann nicht mit der gesamten Geburtstagsgemeinschaft, aber immerhin mit 15 Leuten, glaube ich.
Ja, war schon eine ordentliche Truppe, die wir da zusammen
ordentlicher
hatten.
Ordentlicher Mob.
Ja, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ja, zum Stadion. Das ist schon ein Challenge, alle Leute in Bewegung zu setzen und Frau, Kinder, alles dabei, ja, dass alle auch ihre Karten haben und alle warm angezogen sind, jeder nochmal auf Klo geht. So. Macht man auch nicht so häufig und ich gebe zu, ist gar nicht so einfach. Aber hat ja eigentlich prima geklappt. Also ich bin ja bei sowas, das habe ich ja auch im Podcast schon häufiger getan, ich bin ein sehr unentspannter Mensch, wenn irgendwie auch nur im Ansatz Gefahr droht, dass ich nicht, sagen wir mal, 3 Stunden vor Anpfiff im Stadion sein kann. Ich hetze mich tatsächlich ungern vom Stadionbesuch und vor allem, wenn ich dann auch noch Wurst esse und teste und sowas, das klappt halt nicht gut, wenn man erst 10 Minuten vor Anpfiff da ist. Darum habe ich mit sanftem, aber liebevollem Druck die Leute bewegt. Aber es hat, wie gesagt, es hat ja alles prima geklappt.
So. Es hat wirklich erstaunlich gut funktioniert. Ich glaube, wir mussten auf niemanden so richtig warten. Nein, der 6-jährige Junge hat super mitgespielt.
Sein Vater.
Sein Vater war so ein bisschen das Nadelöhr, aber selbst den haben wir dann irgendwann mobilisiert und
genau, im Stadion bekommen. Beziehungsweise hier passt der englische Begriff viel besser. Bottleneck.
Bottleneck, stark. Ja, sehr gut.
Mhm. Genau, aber das hat gut geklappt. Vom Stadion haben wir dann noch den Freund unseres Podcasts. Liebe Grüße, Dominik R. Ganz wichtig, also nicht unseren Fortuna Dominik, sondern unseren Magdeburg-Mitreisenden Dominik am Toni-Turek-Denkmal eingesammelt. Und dann haben wir uns auch aufgeteilt, weil ihr in Block 163 oder so
163,
wart.
163, genau, ja.
Also im Oberrang Ecke wart, in der anderen Ecke zur Süd. Unserem Podcast-Freund Martin, dem letzten Verbliebenen unserer Ecke. Wir waren wirklich nur zu zweit.
Waren die anderen auch alle nicht da?
Ja, Maxim hinter uns mit seinem Sohn, liebe Grüße, konnte leider auch nicht. Dein Sohn ist von deinen Fahrkünsten abhängig.
Überraschenderweise nicht alleine gekommen.
Richtig. Und Aline war ja ebenfalls bei dir gebunden, sodass nur Martin und ich dort waren. Und wir wurden aber auch nicht weggeschickt. Also das hat alles prima funktioniert.
Sehr gut.
Ich habe natürlich dann die Pause von der Meute, von der Geburtstagsmeute genutzt, nicht nur um eine kleine Alkoholpause von 2 Stunden zu machen, was mir auf jeden Fall gut getan hat. Ich habe natürlich auch, wie immer, eine Wurst gegessen.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche gab es für mich nicht vom Schwenkgrill, denn tatsächlich waren wir schon, also für meine Verhältnisse etwas später da, was kein Problem war, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Aber das hatte zur Folge, dass die Schlange am Schwenkgrill tatsächlich etwas länger war, weshalb ich mich für einen der mobilen Stände, also draußen, mal wieder entschied, denn wir hatten ja etabliert in den letzten Heimspielen oder bei den letzten Heimspielen, dass der Brötchenaufschnitt am Schwenkgrill zuletzt wieder sehr gut funktioniert hatte. Es ergab also total Sinn, einmal zu überprüfen, wie der Brötchenaufschnitt an den mobilen Stationen vonstatten ging. Ja, und
Thorsten, wie war es denn?
Was soll ich sagen? Es war desaströs.
Oh nein.
Das Brötchen war nicht nur am kurzen Ende aufgeschnitten, es war auch diagonal bis, ich sage mal, nur ein Drittel eingeschnitten. Eine Katastrophe. Also, liebe Aramark-Freunde, und ich weiß, ihr hört alle diesen Podcast, gebt es bitte an den Dienstleiter weiter. Die Brötchenaufschneidesituation ist nach wie vor fehlerhaft. Die Wurst an sich war tatsächlich gut zubereitet. Das ist bei den mobilen Stationen manchmal etwas schwieriger, weil diese Gasgrillstationen nicht so die haben halt nicht so eine große Fläche und müssen manchmal in kurzer Zeit sehr viele Würste verkaufen. Mhm. Aber das hatte eigentlich ganz gut geklappt. Das heißt also, die Wurst war tadellos. Aber und das Brötchen zumindest von der Konsistenz her und so weiter auch vollkommen in Ordnung. Aber dieser Brötchenschnitt hat mich natürlich geärgert, sodass ich nur 3 von 5 Kartoffeln vergeben kann.
Ah, okay. Ja, wir waren in Luxemburg, wollten wir in eine Pizzeria gehen in Luxemburg-Stadt. Haben uns dann auch, also meine Nichte ist Luxemburgerin und arbeitet in Luxemburg-Stadt, hat uns eine Pizzeria empfohlen. Dann sind wir da rein und haben in die Karte geguckt und haben dann gesehen, ach, eine Pizza Margherita kostet ja ab 19 Euro. Und irgendwie Burger mit Pommes. Ja, ja, Burger mit Pommes und einem Beilagensalat war bei 35 Euro. Und ich glaube, eine Pizza, die irgendwie, also nicht nur Margherita, sondern Belag hatte, fing so bei 24 Euro dann an. Und dann sind wir wieder gegangen und sind zu Five Guys und haben da gegessen, weil wir echt ein bisschen geizig waren, irgendwie 25 plus x Euro für eine Pizza auszugeben. Also ich gebe auch wenig Sterne für diese Pizzeria, allein aufgrund des Preises. Also es müsste ja wirklich die beste Pizza der Welt sein dann.
Also das ist ja preislich fast so teuer wie der Baumkuchen von Heinemann. Möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber zu dem komme ich später noch. Da habe ich noch weitere spannende Infos zu. Heute, oha. Ja, die Folge heute mit 100% mehr Baumkuchen-Content. So viel kann ich an der Stelle schon sagen. Aber ich werde diesen Inhalt erst Schicht für Schicht preisgeben.
Weißt du, wo der Baumkuchen herkommt ursprünglich? Aus Salzwedel.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Diese Information wollte ich einmal droppen, also Salzwedler Baumkuchen ist der Beste.
Ja, also ob der aus Salzwedel der Beste ist, das wissen wir natürlich an dieser Stelle noch nicht.
Doch, ich sage das.
Okay, naja. Was übrigens nicht das Beste war, das war der Sound im Stadion am Sonntag. Da gab es größere Probleme, also da brachen Stücke sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel mittendrin ab und es war so eklatant, dass die Rheinische Post heute sogar einen Artikel über diese Aussetzer schrieb. Da hat es wohl die Stadionanlage zweimal irgendwie von selbst ausgeschaltet, ganz seltsam.
Wie ist der Titel? Damit hatten die Verantwortlichen der Fortuna zu kämpfen? Oder? Ich habe sie nicht gelesen, war sehr reißerisch.
Du, ich glaube, es klingt sehr nach dem echten Titel, irgendwie so.
die typische RP-Clickbait-Überschrift.
Ja,
ganz genau.
Riesenprobleme bei Fortuna, das war der Grund.
Interessanterweise, ja.
Die Artikel dann, die bauen sich dann ja auch immer so, die sind so unerträglich zu lesen. Die holen immer von ganz irgendwo weit weg aus und bis sie mal zum Punkt kommen, ist ja wirklich immer schon, also ja, RP müssen wir jetzt hier nicht bashen, aber das ist teilweise wirklich harte Kost.
Ich überspringe normalerweise auch die ersten 2 Absätze, weil ich genau weiß, da sind keine neuen Infos drin. Ich springe auch immer erst im dritten Absatz in der Hoffnung, dass da dann die Neuigkeit drin ist, die ich lesen möchte. Und was interessant ist an diesem Artikel, es ging natürlich auch um DJ Opa, der damit zu kämpfen hatte. Aber was der Autor oder die Autorin nicht wusste offenkundig, denn es würde mit keiner Silbe erwähnt, ist, dass DJ Opa aufhört nach der Saison. Mhm. Das habe ich diese Woche gelernt.
Ja schade, tatsächlich.
Ja, schade. Also ein Stück Identität der Fortuna, das muss man ja ganz klar sagen. Ne? Also natürlich ist Musik immer eine Frage des Geschmacks, aber wir wissen natürlich alle, was in den meisten Stadien dieser Republik an Stadionmusik vorherrscht. Und das
Sweet Caroline,
genau, also da ist es normalerweise wirklich ganz unerträgliche Pop-Plärre ohne jede Identität und ob man jetzt, sagen wir mal, den eher punkigen Ansatz mag oder nicht, also Spoiler, ich mag das durchaus und ich finde es auch in Ordnung, dass bei uns überdurchschnittlich viel, sage ich mal, die Toten Hosen gespielt werden, weil sie halt eine enge Verbindung zum Verein haben und zur Stadt Düsseldorf, das ist dann vollkommen okay und ich finde es eben gut, dass wir halt so ein musikalisches Profil tatsächlich als Verein haben, das 90% der anderen Vereine nicht haben.
Ich mag tatsächlich auch sehr, dass man sehr häufig einfach das Lied hört und dann überlegen kann, welchen Grund hat es, dass dieses Lied heute gespielt wird? Also es gibt nicht immer einen Grund, aber es ist eigentlich, ich höre da durchaus aufmerksam zu, wenn DJ Opa seine Lieder dort präsentiert und versuche immer zu erahnen, an welcher Stelle denn jetzt der Gag sozusagen liegt. Und
genau.
Oft genug gibt es einen.
Ich kann mich auf jeden Fall an Dinge erinnern, wie We Didn't Start the Fire, als halt sehr viel Pyrotechnik im Gästeblock gezündet wurde und ich glaube sogar, das Spiel deshalb unterbrochen werden musste und dann wurde das gespielt.
Es gab doch auch mal, als RB Leipzig bei uns gespielt hat, wurde doch auch der Imperial March von Star Wars, glaube ich, gespielt, als sie aufs Spielfeld gelaufen sind zum Wahrmachen oder so.
Ja, also auf jeden Fall immer auch kreativ und mit so ein bisschen Humor, was uns ja auch nicht ganz fremd ist als Leitmotiv. Das wird mit Sicherheit fehlen. Ich hoffe, da wird eine gute Nachfolgeregelung getroffen und nicht einfach nur ein, ich sag jetzt mal blöd, Antenne Düsseldorf DJ verpflichtet.
Ja, lassen wir uns da mal überraschen. Ja. Ich weiß nicht, hast du griffbereit, in welchem Podcast er da unterwegs war? Den hattest du mir empfohlen, ich habe ihn jetzt tatsächlich nicht griffbereit, fand ich aber durchaus interessant, auch wenn man vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reinhören möchte, welche Beweggründe es da geben mag, warum der Herr Opa sich dazu jetzt entschlossen hat, nach der Saison aufzuhören. Das brauchen wir jetzt hier nicht unnötig breittreten, aber Thorsten wird mir gleich ein Zeichen, nee, gibt er mir nicht, ich sehe sein Gesicht, es sieht nicht so aus, als hätte er es griffbereit.
Ja, es war ein mir nicht bekannter Podcast. So viel kann ich verraten, was sich ja jetzt auch zeigt. Kann man denn rückwirkend sehen, welche Podcasts man gehört? Ach nein, ich habe den auch nur über den Browser gehört. Das macht es dann noch schwerer. Habe ich das Fenster noch auf? Hey, erzählt ihr doch mal was, während ich hier versuche, diese brandheiße Info rauszufinden.
Ja, vielleicht, wenn es der Antenne Düsseldorf DJ nicht wird, vielleicht wird es irgendein schöner Hochzeits-DJ. Ich war mal beim Freund eingeladen, der hat Mr. Beat aufgelegt.
Mr. Beat.
Der war ganz große Klasse. Und nee, ich hoffe es wirklich sehr, dass Fortuna nicht Mr. Beat verpflichten wird. und ich hoffe auch, dass Mr. Beat nicht zu unseren regelmäßigen Podcasts oder zu euren Podcast-Hörern zählt, denn sonst würde ihn das jetzt vielleicht ein bisschen vors Bein pinkeln.
So, ich habe es gefunden. Oh. Duisburg.de war der Link, den du mir geschickt hast. Duisburg.de. Duisburg.de. Da war das zu finden mit Opa macht Schluss als Stadion-DJ. Und,
ja, und erzählt auch ein bisschen über die Hintergründe. Also genau. Es darf spekuliert werden. wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, aber es hat sicherlich mit den Auswüchsen im modernen Fußball zu tun. Aber auch, sagen wir mal, mit den Umständen, wie es im Moment so bei Fortuna intern teilweise abläuft.
Ja. Aber genug dazu. Jetzt lass uns doch mal einfach ins Spiel gehen, oder? Ich meine, ihr habt's gesehen, ich auch. Dann können wir doch jetzt mal einfach darüber sprechen, woran es gelegen hat.
Woran hat es gelegen? Die erste Halbzeit.
Ja, woran hat es gelegen? Die erste Halbzeit. Fortuna gewann also gestern 2-0 gegen den FC Hansa Rostock, holte endlich den ersten Sieg der Rückrunde und darüber wollen wir ein bisschen sprechen und wie wir das so häufig tun, gucken wir als erstes auf die Ausstellung und vergleichen sie mit dem letzten Spiel und da fällt uns taktisch, glaube ich, sofort etwas ein, denn ja, man kann schon sagen, wir spielten in einem System, was wir diese Saison meines Wissens nach noch nicht von Anfang an gespielt haben, oder?
Klassisches 4-4-2, zwei Stürmer, Daferner und Vermey gemeinsam. Das hat mich etwas überrascht, aber auch gefreut tatsächlich. Also ich fand es auch gut, wie wir es dann ausgeübt haben hinterher. Und ja, also das war wirklich eine gute Überraschung und hat sich aber ja ausgezahlt, würde ich behaupten.
Im Ergebnis ja, ob jetzt die Kombi Daferner-Vermey so die absolute Zukunft hat, das können wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen. Aber es ist natürlich legitim in einem Spiel, wo man einerseits sagt, ja, das müssen wir gewinnen, andererseits eben auch ein Gegner kommt, den man rein sportlich durchaus besiegen können sollte, dass man sagt, und wo man vielleicht davon ausgehen kann, dass der einen jetzt nicht im eigenen Stadion an die Wand spielt, sondern eher auf Defensive setzen wird, dass man da auf zwei zumindest auch durchaus kopfballstarke Stürmer mit einer gewissen physischen Präsenz setzt, ja, absolut legitim und als Idee hat das ja dann auch funktioniert. Im Gegenzug musste Johannesson raus aus der Mannschaft, sodass wir ja mit einer Doppel-8 im Grunde gespielt haben, ne? Arthur Nacker und Yannick Engelhardt. Und ja, ansonsten Hoffmann hatten wir ja schon erwähnt, konnte nicht spielen. Für ihn kehrte De Weijs nach seiner Gelbsperre zurück. Joshua Kwasi blieb in der ersten Elf. Da hatten nicht wenige, inklusive mir, auch überlegt, ob es vielleicht an der Zeit war, jetzt nach den letzten beiden Spielen ihm eine Pause zu geben. Aber Thune hat sich anders entschieden.
Kann man drüber streiten, ob das die richtige Entscheidung war?
Ja, ne? Also wir dürfen, also und das müssen wir vielleicht immer, wenn wir Kwasi kritisieren, müssen wir immer, glaube ich, dazu sagen, das ist sein viertes Profispiel gewesen, er ist 19 Jahre jung und man sieht ihm das Talent definitiv an, aber er wirkt mitunter in Drucksituationen aktuell noch nicht abgezockt genug, sodass hier und da sich dann doch sowohl im Spielaufbau als auch manchmal bei der Beurteilung von Flanken oder Zweikämpfen gewisse Unsicherheiten ja, in sein Spiel einschleichen. Aber nochmal, ich will daraus jetzt nicht eine gigantische Kritik an ihm machen, das wäre absolut unfair bei so einem jungen
Spieler. Nein, das auf gar keinen Fall, ne, junger Kerl und wie du auch vollkommen korrekt sagst, noch nicht so viele Zweitligaspieler am Buckel. Aber ich sag mal, es gab wieder 3-4 Situationen, die ich lieber anders gelöst gesehen hätte, ne? Also angefangen von einem Rückpass, der zu kurz gerät, dann auch nochmal ein, zwei Situationen, wo wir früh gepresst werden, die er dann verhältnismäßig schlecht löst. Also ich würde mir tatsächlich einfach für die Stabilität in der Defensive da eine andere Lösung wünschen. Man kann ihn ja dann einwechseln hinterher, aber ich sag mal, als Fazit war für mich zum Beispiel, wenn wir gestern gegen einen Gegner gespielt hätten, der etwas mehr Abschlussqualität mitbringt, dann hätten wir das Ding nicht 2-0 gewonnen wahrscheinlich. Und das ist halt dann, da ist dann Kwasi ein Faktor. Nicht der einzige, vollkommen klar, aber halt einer, über den man dann einfach auch sprechen muss.
Gleichzeitig muss man ja auch sehen, was im Moment die Alternativen sind. Und ja, ich glaube, dass Hoffmann und De Weijs unsere gesetzte Innenverteidigung, ja, stimmt ja gar nicht, Siebert gibt es ja auch noch. Jedenfalls, es fehlten ja gestern einfach mal mit Siebert und Hoffmann zwei enorm wichtige Spieler. Und dann ist ja die Frage, wer bleibt dann noch? Und eigentlich bliebe dann ja nur noch als Alternative Oberdorf oder Kwasi. Und da muss ich jetzt sagen, auch gestern nach seiner Einwechslung hat Oberdorf auch einen kleinen Wackler gehabt oder war ja relativ fahrig im Zweikampf. Und dann finde ich schon okay, dass der Trainer sagt, wir setzen auf den Spieler, der ein vermeintlich größeres Entwicklungspotenzial hat. Ich finde schon, dass man dem Kwasi jederzeit ansieht, dass da echt Talent vorhanden ist und ein richtig guter Innenverteidigerkörper, so, den er auch wirklich einsetzen kann. Und ja, wer weiß, wenn man das, vielleicht muss man ein bisschen an ihm festhalten, um dann aber auch im Laufe der Saison was ausgezahlt zu kriegen. Also ich habe dann auch nicht entschieden, jetzt für mich, dass Kwasi oder dass Oberdorf jetzt aktuell die bessere Alternative wäre. Ich finde das durchaus okay, dass Thune da jetzt gerade noch an ihm festhält.
Also ich bin da auf jeden Fall bei dir. Ich fand übrigens auch, dass Oberdorf gestern nach seiner Einwechslung auch nicht so souverän wirkte, sodass ich mir dann auch gedacht habe, nun gut, okay, dann ist es in Ordnung, dass Kwasi auch gespielt hat anfangs. Man darf halt nicht vergessen, das waren dann wirklich unsere Innenverteidiger Nummer 4 und 5, wenn man das jetzt mal in einer imaginären Reihenfolge so sagen wollte, die auf dem Feld waren. Die haben am Ende auch zu 0 gespielt. Darum ist natürlich dann auch müßig zu diskutieren. Es ist ja, also es hat ja dann im Endeffekt gut funktioniert und vielleicht gibt es also auch eben Selbstvertrauen. Das war ja bei Kwasi offenkundig ein bisschen angeknackst nach den letzten beiden Spielen. So gesehen alles richtig gemacht im Nachhinein und es hat ja dann eben auch funktioniert. Aber es wäre beinahe schief gegangen und zwar gleich in der allerersten Minute. Und Tobi, du hast mir hinterher gesagt, von eurer Perspektive, ihr habt es gar nicht gesehen, dass es abseits war, oder?
Nee, also ich muss dazu sagen, wir hatten, also ich war in meiner Stadionkarriere schon mal noch fokussierter, als es gestern war. Ne?
Und nüchterner.
Gut, ja, das ging dann ja einher. Ne? Wir hatten ja vorher schon gut einen getrunken und auch während des, also es, die ganze Zeit kamen Biere und es war wirklich, also ich habe schon das Spiel weitestgehend so gut wie möglich verfolgt, aber ich kann nicht sagen, dass ich jederzeit Herr der Lage. Ich hätte, sagen wir mal, das Spiel gestern nicht kommentieren können. Und so auch das vermeintliche 0:1, für mich war es ein klares Tor. Ich habe gar nichts davon gesehen, dass, dass es da irgendwas gab. Und meine Begleiter, also Martin ist aufgesprungen und hat gejubelt.
Als Einziger?
Und hat sich auch ein bisschen feiern lassen. Ich glaube, der hat sich sicher gefühlt, weil er bei uns in so einem Pulk von Leuten war.
Ja, ja, ja.
Und die alle anderen waren so ein bisschen konsterniert, beziehungsweise, ja.
Also Tobis Martin, ne? Wir müssen dazu sagen, nicht unser Martin.
Genau, der Hansa Martin.
Der Hansa Martin, so nennen wir ihn jetzt.
Ja, Thorsten, wie hast du das denn gesehen? Weil ich habe im Fernsehen tatsächlich nicht zweifelsfrei erkennen können, dass der Spieler, ich weiß gar nicht, wer es dann war, noch am Ball war und damit quasi das Abseits etabliert hat, dadurch, dass er den Ball berührt hat. Das habe ich nicht sehen können im Fernsehen.
Also es ist ein, also Martin und ich, unser Martin und ich, wir haben tatsächlich sofort gesagt, abseits. Weil wir diese leichte Berührung, dazu muss man sagen, das Tor war ja, also die Szene war ja vor unserer Nase. Das ist ja da, wo wir uns befinden im Stadion. Und dieser Steilpass wird halt von Brumado leicht berührt und das haben wir aus unserem Winkel halt gesehen und zumindest in der Wahrnehmung war in dem Moment Perea klar im Abseits. Dann musste das Ganze ja dann doch über den VAR überprüft werden und mit jeder Sekunde der Überprüfung wurden wir natürlich unsicherer und ängstlicher und wir sagten also beide zu uns, sag mal, haben wir uns jetzt da total vertan? Der war doch im Abseits und als ich es dann im Fernsehen gesehen habe, habe ich auch gedacht, okay, es war deutlich knapper, als wir es im Stadion wahrgenommen haben. Also wir haben es im Stadion als klares Abseits wahrgenommen und im Fernsehen sieht man, nee, so klar war das gar nicht. Ne? Also,
ich finde vor allem die Ballberührung kannst du im Fernsehen nicht wirklich erkennen.
Das stimmt, da ist der Kamerawinkel nicht gut. Aber das ist ein bisschen wie, in Karlsruhe hatten wir das ja auch mit der abgefälschten Bogenlampe zum 1:1. Das konnte man im Fernsehen, fand ich auch nicht so gut sehen, dass das nicht eine normale Flanke war, sondern dass Engelhardt den Fuß dazwischen hatte. Aber konnte man hinten aus dem Gästeblock sehr gut sehen, dass der Ball so als Bogenlampe abgefälscht wurde. Und so war es vielleicht hier auch ein bisschen. Aber ja, emotional war das natürlich wirklich huiuiui.
Ein großer Schreck.
Genau, aber glücklicherweise war es ja in dem Moment erstmal nur ein Strohfeuer, denn dann relativ schnell hat die Fortuna ja dann doch, sagen wir mal, das handelnde Zepter übernommen. Und man muss auch sagen, ja, dann gleich mit der allerersten Chance, mit der ersten richtigen Chance dann auch das 1:0 erzielt. Und das war eine sehr schöne Aktion von Jordi De Weis, der, ich dachte übrigens im Spiel, dass es Gavarie war, weil es wirklich eine schöne Halbfeldflanke in den Strafraum war. Und das ist ja eigentlich Gavaries, sagen wir mal, Modus Operandi. Aber in dem Fall war es De Weis, der auf der Ferner geflankt hat im Strafraum, der den Ball per Kopf auf Klaus verlängert und Klaus, ja, was macht der Volley mit dem Außenriss mehr oder weniger in den Winkel, ne? Oder zumindest unter die Latte, nicht ganz vielleicht in den Winkel. Ein tolles Tor, wirklich richtig gutes Tor. Also wie es rausgespielt wurde, aber auch in der Vollendung. Auch anspruchsvoll.
Der Moderator im Fernsehen, der Kommentator im Fernsehen, ließ sich dann nicht lumpen mit Superlativen und sprach dann davon, dass Felix Klaus ja in der Vergangenheit bei Fortuna ja auch schon mal als Kilian Klaus benannt worden wäre. Und dann sagt er noch so, aber ein Mbappé hätte den jetzt heute auch nicht besser gemacht. Also, Da wurde direkt die ganz große Keule ausgepackt.
Felix Klaus ist eine ehrliche Haut und deshalb hat er nach dem Spiel zu Protokoll gegeben, dass er da auch schon ein bisschen Glück gehabt hätte. Und das fand ich persönlich sehr sympathisch, weil viele Spieler sich dann auch einfach hinstellen und sagen, ja, nö, das war genau
so. Das habe ich genau so gewollt, ganz klar.
In dem Fall hätte ich sogar geglaubt. Also ich habe gesagt, das komplett so geplant aus. Das sah für mich nicht nach einem Glücksding aus. Aber wahrscheinlich meinte er, dass er den so perfekt erwischt hat, ne? Weil der war ja wirklich noch mit so einem Außenriss genau rübergerutscht. Also es war ja, da passt ja einfach alles dann, ne?
Stark gemacht. Oh ja, sein hundertstes Spiel, ne? Für die Fortuna. Mhm. Felix Klaus ja mit wirklich einem ganz großen Formloch so um die Winterpause herum. Ja. Dann auch ein bisschen angeschlagen. Aber ich finde, auch schon in Karlsruhe hat er mir ganz gut gefallen. Er kommt so langsam wieder.
Dominik hat mich kurz vorher noch gefragt, ob, und der Dominik ohne.
Ja.
Der meinte noch kurze Zeit vorher zu mir, ist der eigentlich so ein bisschen über seinen Zenit? Und er hat gesagt, ja, kann man so, glaube ich, nicht sagen. Also, er ist immer noch ein guter Zweitligaspieler. Ein Top-Erstligaspieler war er nie. Und eigentlich habe ich schon das Gefühl, dass er noch so voll im Saft steht. Ja, und eine Flanke später habe ich ihn dann, war Dominik dann auch mundtot.
Das Zauberfüßchen Felix Kilian Klaus Klaus
hat Dominik dann voll eins mit dem Außenriss in die Fresse gedreht.
Ja. Der hat schon die dumme Fresse gehalten. Ne? Scheiße Gladbacher.
Der Gladbacher. Genau. Ja, und also die Fortuna macht das einzig Richtige. Sie wurde absurd. Nein, sie legt nach und die ganze Entstehung dieses Tors, die leider im Fernsehen nicht in der Gesamtheit in den Highlights erfasst wurde, finde ich außerordentlich gut. Denn im Fernsehen beginnt ja dieses Tor mit dem Einwurf. Es ist ja ein Tor, das aus einem Einwurf entstanden ist. Aber der Weg zum Einwurf ist sehr spannend. Es gibt nämlich einen langen Ball, bei dem Kastenmeier das Tor oder den Strafraum durchaus verlassen muss, also schon in einer gewissen Not klärt, aber den Ball lang an der rechten Außenbahn entlang schlägt, wo der Rostocker ihn theoretisch sicher hat, aber da Ferner halt einfach sehr fleißig angerannt kommt und den Rostocker dann abblockt, als er den Ball nach vorne schlagen möchte und so diesen, also abblockt, aber den Ball gegen den Rostocker prallen lässt, sodass der Einwurf eigentlich entsteht. Also ein Einwurf, der wirklich nur aus reiner Fleißarbeit, aus reiner Laufarbeit entsteht und irgendwie so das Paradestück, was du als Trainer deiner Mannschaft zeigen kannst, seht ihr? Das lohnt sich. Immer drauf gehen, immer stören. Wer weiß, was bei rauskommt.
Genau, Felix Klaus wirft dann auch schnell ein. Wird, glaube ich, von da Ferner, also er wirft auf da Ferner, der den Ball ihm direkt wieder zurücklegt. Und dann kann Klaus von der rechten Seite aus dieses Tor quasi initiieren, indem er den Ball über Jollis und Engelhardt. Genau. Erst auf Jollis, dann auf Engelhardt und Engelhardt, dann auf Tanaka, der zentral.
Das Wichtige bei der Situation ist, dass Engelhardt diesen Ball nicht annimmt, sondern direkt auf Tanaka weiterspielt. Also, dass die Situation, der Angriff so schnell funktioniert, dass die Rostocker Abwehr sich dann nicht bereitstellen kann. Genau. Und dann kommt Tanaka und der hat halt eben auch noch die eine leichte Körpertäuschung, die den Verteidiger ins Leere gehen lässt und dann Freischussbahn.
Genau. Und das macht er sehr, sehr schön. Gute 20 Meter legt er sich den Ball, der quasi ja von der rechten Seite nach links kommt, dann nochmal den einen Meter nach rechts zurecht und hat dann den Platz. Kolke ist, glaube ich, auch die Sicht ein bisschen verdeckt, sodass er den relativ spät sieht, den Ball, und dann.
Ja, den kann er aber auch nicht haben. Also, finde ich, das wurde im Fernsehen gesagt, aber der Schuss war halt einfach zu gut. Und das Gute an diesem Schuss ist, und das haben sie, die haben die beste Perspektive im Fernsehen dieses Schusses leider nicht gezeigt. Sie haben den nur von hinten gezeigt. Mhm. Im Stadion in der Wiederholung sah man ihn aber sozusagen aus der Tanaka-Sicht. Und da sieht man die perfekte, ich weiß nicht, Tobi, ob du das gesehen hast in den Wiederholungen auf der Leinwand, die perfekte Schussbahn dieses Balles. Er schießt ihn nämlich wirklich in einer wundervollen, harten Bananenkurve. Rechts so, dass er sich wieder ins Tor, in die rechte untere Ecke reindreht. Also der war auch noch angeschnitten, dieser Schuss. Und ich finde, das hat man in den Fernsehwiederholungen überhaupt nicht gesehen. Da sieht es einfach so, ja, der schießt gerade hart flach dahin. Tut er aber eben nicht.
Ja, das Fernsehen hat sich eher darauf konzentriert, dass Das hört man ja sehr gerne bei einer Fußballübertragung. Wie beim Handball lassen Sie den Ball zirkulieren? So wird das, glaube ich, so wird das in der DAZN-Zusammenfassung gesagt. Und ja, genau, wie beim Handball zirkulierte der Ball um den 16er und dann fand Tanaka perfekt die Lücke.
Da werde ich meine Frau
Aber
mal
es war im
fragen, ob das
Prinzip
wirklich wie
einfach,
beim Handball war.
naja, das wird ja im Fernsehen gerne mal, ne? Das ist ja so der Klassiker im Fernsehen. Sobald der Ball irgendwie einmal dreimal im Strafraum lang gespielt wird und ein paar Abwehrspieler da stehen, dann ist es direkt dieser Handballvergleich. Aber genau, im Prinzip war es einfach nur ein sehr gutes, direktes Passspiel mit einem sehr präzisen Abschluss.
Ja, und dann steht es zur 16. und 18. Minute 2:0 für Fortuna Düsseldorf und alle sind glücklich und zufrieden.
Die beste Phase im Spiel, natürlich hat dieses erste Tor mit der ersten richtigen Chance geholfen, aber Hansa hängt in diesen Momenten schon arg in den Seilen und schwimmt da hinten. Und dass man das sofort ausnutzt, das ist etwas, das wir in den letzten Wochen von der Fortuna leider nicht gesehen haben. Und ja, sie hätte ja sogar noch das 3:0 erzielen können. Wieder eine Minute später nur kommt Cholles aus, der linken, also halblinker Position, leider auch mit links zum Abschluss in die lange Ecke. Das ist natürlich nicht sein starker Fuß, sodass Kolke den Ball dann halten kann. Das ist, glaube ich, auch der erste Ball, den Kolke dann überhaupt hält nach den zwei Gegentoren, ne? Er sollte dann später noch ein bisschen was zu tun bekommen. Aber ja, also da braucht natürlich Hansa eine ganze Weile, um sich davon zu erholen. Fortuna hat das Spiel zu dieser Zeit, also in dieser ersten halben Stunde, komplett im Griff dann. Also da kam in dieser Phase von Hansa praktisch nichts. Versteht man sicherlich auch, nach so einem Doppelschlag muss man sich erstmal erholen. Aber Fortuna wäre ja nicht die Fortuna, wenn sie den Gegner nicht zumindest emotional wieder in die Partie ein bisschen zurückholen wollte, richtig? Ich denke natürlich an die 33. Minute. Da, ja, es ist eine sehr unglückliche Situation, weil Fortuna auch da den Ball nahezu geklärt hat. Er dann aber nochmal in den Strafraum gespielt wird und Engelhardt, ja, ich weiß nicht, ob er da noch reagieren kann, wahrscheinlich nicht, den Ball so unglücklich abfälscht, dass er Junior Brumado aus, ja, weiß ich nicht, 5 Metern vom Tor.
Ja, auf jeden Fall nicht wirklich sehr weit, ne? Zentral vorm Tor kriegt er den und ich meine, Device steht in seinem Rücken, kann also dann auch nichts mehr richtig tun daran und er kann sich, also Brumado kann sich noch leicht nach links drehen und schießt dann
Zimmermann steht
direkt.
da, glaube ich, ne?
Zimmermann ist das, okay.
Zimmermann,
ja.
Schießt dann aufs Tor, aber glücklicherweise etwas zu unplatziert und Kastenmeier, ja, macht schnell die Beine zu und kann dann diesen wirklich, wirklich gefährlichen Schuss ja, abblocken und es kommt glücklicherweise nicht zum Anschlusstreffer. Da habe ich auch wirklich tief durchatmen müssen bei der Szene, weil so ein Ding ist, würde ich behaupten, sag mal, hat einen verhältnismäßig hohen XG-Wert wahrscheinlich.
Macht, ja, zu denen kann ich gleich was sagen. Die sind ganz interessant für die Partie. Also obwohl das natürlich nur aus ein paar Metern ist und Kastenmeier nahezu angeschossen wird, das ist wie du sagst, ne, er kriegt die Beine noch gerade zu, der kann eben auch einfach durch die Beine gehen, das wäre nicht mal ein Fehler gewesen aus meiner Sicht, sodass man schon sagen muss, das war eine richtig starke Reaktion von Kastenmeier in dem Moment. Und da habe ich auch die berühmte Faust, die man manchmal macht, wenn es eine geile Torwartparade gibt in der wichtigen Situation. Die hatte ich, also da habe ich auch gedacht, okay, wenn das nämlich der Anschlusstreffer ist, dann läuft die Partie ein bisschen anders. Und da gibt es ja dann ein paar Minuten später nochmal eine weitere Szene in der 41. Minute. Das deutete sich so ein paar Mal an, auch schon natürlich mit dem Abseitstor am Anfang, dass Hansa mit so Steilpässen, wenn unsere Abwehr hoch stand, es durchaus geschafft hat, mit den zwei Stürmern uns ein bisschen ja, blank dastehen zu lassen, dass sozusagen da ein Duell 2 gegen 2 dann vorherrscht. Und so kam es ja dann auch in der 41. Minute, als ja, so ein ne, ach nee, das ist die 43. Ich habe noch die 41. Minute übersprungen. Da schießt Dressel noch ans Außennetz. Das war letztendlich eine nicht gut geklärte Ecke. Und ist das nicht, und ich meine, das ist die Szene, wo Zimbo den Ball in die Kronjuwelen bekommt. Und da wurde er vom Fernsehen für gelobt, dann trotzdem noch versucht, den Schuss
Ach stimmt, ja, er kippt dann erst danach oben.
Unter großen Schmerzen abzublocken. Aber ich bezog mich natürlich auf die 43. Minute und Das ist natürlich immer, also du weißt, du machst was im Verteidigen falsch, wenn dein letzter Innenverteidiger gegen den Stürmer des Gegners im 1:1 vor dem Tor verteidigen muss. Und in dem Fall ist es dann De Weijs, der Ingelsson zwar, ich sag mal, gut stellt, aber dann den Schuss aus, ja, 11-12 Meter nicht verhindern kann. Und zum Glück geht der allerdings nur an den Pfosten. Ja, und dann ist Halbzeit. Und ja, die Fortuna war definitiv die bessere Mannschaft in dieser ersten Halbzeit. Aber man darf eben nicht verhehlen, dass Hansa Rostock mindestens mal zwei gute Chancen eben auch hatte, ne? Also auf jeden Fall der Pfostenschuss und vielleicht das Abseitstor, das war halt eben auch knapper als gedacht.
Da war ja auch De Weijs, der nicht richtig noch hinterhergekommen ist, ne? Also das war zweimal De Weijs, der so ein bisschen Probleme gemacht hat. Nicht Probleme gemacht hat, sondern Probleme hatte mit einem antrittsschnellen, quirligen Gegenspieler in so einer 1-gegen-1-Situation. Ist halt nicht... Ist so, wie wenn ich das machen würde. Also ich vergleiche mich jetzt gerne mit Jordi De Weijs, zumindest von der Körpergröße her.
Das, ich kommentiere das jetzt mal nicht, aber das ist halt, aber was ich eben gesagt habe, du weißt halt, dass da in der Verteidigung was schiefgelaufen ist, wenn es auf so ein 1:1-Duell vor dem Tor hinausläuft. Dann weißt du, da hat nicht De Weijs alleine irgendwie, steht da schlecht oder ist da schlecht im Zweikampf, sondern du weißt ja in dem Moment, okay, da ist halt vorher auch im Mittelfeld was schiefgegangen, dass dieser Pass auch schon gespielt werden konnte, ne? Und De Weijs ist am Ende dann nur derjenige, der doof aussieht, ne? Und Kwasi hatte eben auch, was ich sagte, ja, diese ein, zwei Momente, er ist dann auch mal unter so einem langen Ball blöd drunter hergesprungen und sowas. Das war in dieser Kombination nicht immer sattelfest in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war das ein bisschen anders, aber ja, ich denke, zu der...
Ja, noch kurz dazu zu den Gedanken, weil es ja schon vorher, glaube ich, im Vorfeld wurde ja sehr klar kommuniziert, auch von Spielerseite aus, auch von May, also Stürmerseite aus, dass jetzt oberstes Gebot sein sollte, mal wieder zu Null zu spielen. Und dafür, dass da jetzt so ein Fokus drauf lag, fand ich schon, dass wir gegen einen offensiv relativ harmlosen Gegner, nicht extrem harmlosen Gegner, aber jetzt auch auf die gesamte Saison gesehen, ist ja Hansa jetzt keine Übermannschaft in der Offensive, dass wir da doch einige Male, gerade in der ersten Halbzeit ins Schwimmen kamen. Und klar, solche Schwächen stellt man logischerweise auch nicht von heute auf morgen ab. Und gerade auch mit ständig rotierenden Innenverteidigern macht das auch nicht einfacher. Aber ich fand schon auch gestern noch sichtbar, dass wir da Probleme haben und glaube auch, dass es gegen einen offensiv etwas gefährlicheren Gegner auch, so wäre es schon fast bestraft worden und da haben wir noch, glaube ich, einiges an Arbeit vor uns.
Wobei wir in der zweiten Halbzeit ja eine taktische Anpassung vorgenommen haben, also nicht von der Formation her, sondern einfach, dass die Abwehr nicht mehr so hoch steht, sondern viel tiefer. Mhm. Und das hat gut geklappt. Das hat uns dann ein bisschen in der Spielkontrolle gehemmt, ne? Es ist uns, und jetzt greife ich natürlich ein bisschen vorne weg, aber es passt jetzt halt gut zu deinem Punkt. Da hatten wir dann nicht mehr so viel Ballbesitz in der zweiten Halbzeit, aber wir sind nicht mehr in diese blöden Umschaltsituationen reingelaufen, weil wir halt dann tiefer standen. Ich will damit sagen, die Justierung auch während des Spiels hatte schon einen Effekt. Und ansonsten aber, es ist, wie du sagst, es ist halt alles andere als unsere Stamminnenverteidigung gerade. Dazu eben die letzten Wochen. Ich denke, es gibt wirklich gute Gründe und auch Verständnis, dass das nicht auf Anhieb alles dann auf einmal eine Bombenabwehr ist. Ne? Was ich eben gesagt hatte mit Nummer 4 und 5. Wie viele Spiele hat St. Pauli jetzt mit denselben drei Verteidigern in dieser Saison gemacht? Mit Metz, mit Smith und Hauke Wahl hinten drin. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du immer mit derselben Formation da hinten agierst oder wie bei uns wirklich, also es ist ja nicht gelogen, wöchentlich deine Verteidigung umstellen musst. Und das macht sich dann natürlich auch bemerkbar, ist klar. So, aber machen wir doch mal Pause, also nicht hier im Podcast, sondern naja, auch irgendwie, denn ja, zur Pause gibt es eine Rubrik, aber die ist natürlich irgendwie schwer umsetzbar, wenn der Andi gar nicht da ist, ne?
Ja, aber der Andi
hat ja Material.
Augen überall. Ach so. Der Andi hat seine Augen überall.
Ja, dann let's roll.
Andis Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke, die Familienrubrik fürs Herz. Heute sprechen wir über Hansa Rostock und Hansa Rostock hat eine Choreo mitgebracht, die ich im Fernsehen kurz sehen konnte und ich habe hier ein Bild davon auf meinem Rechner mir eingeblendet. Sie hatten sehr, sehr viele, also zum einen haben die Rostock-Fans sich im Oberrang auf den Sitzplätzen platziert und
Reih und Glied.
Ja, und im Unterrang waren dann nur noch ein paar verstreute einzelne Fans, die ja aus gutem Grund wahrscheinlich dann nicht da oben sein wollten. Das haben wir ja auch schon mal in der Vergangenheit so gemacht, dass wir uns dann nicht dahin gesetzt haben, wo die Ultras dann zu aufgerufen haben, dass sie sich dorthin begeben möchten. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Es gab eine Menge blau-weiße Fähnchen. Ich glaube, ich habe es im Fernsehen gesehen mit Rostock-Logo drauf, aber die sind dann so klein, das kann man tatsächlich nicht erkennen. Ein großes Spruchband, da stand drauf, unsere Heimat ist der Ostseestrand. Und dann hatten sie
Wir folgen unserem Club durchs ganze Land.
Ach so, das konnte man tatsächlich hier nicht erkennen.
Ja.
Und dann hatten sie eine runde Blockfahne oben gehisst. Und da war ein Leuchtturm drauf. Und soweit ich das erkennen konnte, irgendwie Leute, die in einem Strandkorb sitzen oder sowas. Habe ich das richtig wahrgenommen? Könnt ihr das bestätigen?
Ja, Moment. Die Blockfahne, sagst du. Ja, die habe ich jetzt gerade, glaube ich, nicht. Nö, keine Ahnung.
Also,
aber sie hatten noch ein Spruchband. Und zwar dann während des Spiels haben sie sich auch noch mal zur DFL geäußert. Da hieß es dann, scheinheilig umkurvt ihr das Problem. Dabei liegt der Fehler im System. Scheiß DFL. Mhm. Ja. Kann man noch mal
immer diese was Kraftausdrücke, das finde ich nicht gut. Nein,
ich weiß nicht, wie Hansa Rostock abgestimmt hat. Das ist ja auch immer so die spannende Frage, ne?
Ja, es gab keine Pyro, soweit ihr das mir berichten konntet.
Würde ich so bestätigen, ja.
Ja, ich auch.
Ja. Und ich kann mal sagen, aus Sicht am TV war die Stimmung verhalten. Also der Vorsänger unserer Ultras war im Fernsehen extrem laut zu hören und dabei konnte ich dann mein Urteil, welches ich mal zuletzt im Gästeblock irgendwo auswärts für mich gefällt habe, konnte ich bestätigt wissen, dass dieser Mensch auch nicht sehr gut singen kann. Also das ist schon einigermaßen krumm und schief, was da abgeliefert wird. Ich glaube, in Paderborn oder so ist mir das da, glaube ich, sehr aufgefallen. Und das hört man leider über die Atmosphärenmikros bei Sky sehr, sehr deutlich. Da hört man sehr wenig Fans und sehr viel Vorsänger. Und das ist andersrum wäre besser, glaube ich.
Also ich habe gehört, also dass Sky sehr komisch abgemischt haben soll. Tobi, du warst mehr an der Heimkurve. Ich fand es tatsächlich, dass das relativ gute Stimmung im Stadion war.
Es ist gar nicht so rübergekommen, tatsächlich.
Also ich fand die Stimmung nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, wie du es näher am Heimbereich wahrgenommen hast. Von den Rostockern kam natürlich auch auf jeden Fall was. Ne? Die standen auch unterm Dach. Aber ich habe auch unsere Heimkurve eigentlich wahrgenommen.
Ich habe es auch wahrgenommen. Und ich war näher dran. Das mit dem sehr lauten Vorsänger kann ich bestätigen. Ist mir auch aufgefallen. Mhm. Dass er jetzt krumm singt, ist mir weniger aufgefallen. Aber ich weiß auch nicht, ob das zum Anforderungsprofil eines Capo gehört, dass er bei den Thomanern irgendwie einen Chorkurs belegt haben muss oder so. Aber das war für mich schon okay. Der darf auch ein bisschen krumm singen, fand ich. Und stimmungsmäßig fand ich es so solide. Also es war jetzt nicht so dieses, dass das ganze Stadion steht und macht mit. Das war jetzt zum Beispiel gegen Schalke dieses Jahr, fand ich es besonders gut. Das war jetzt nicht so, aber es war natürlich jetzt auch nicht das Highlight-Spiel oder so. Ja. Und dafür fand ich so im sehr soliden Bereich, würde ich sagen.
Ja, okay. Aber wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass es im Fernsehen etwas schlechter rübergekommen ist, als es in der Realität war, ohne dass da jetzt wirklich grandioser Support herrschte. Aber das ist bei unseren Heimspielen ja, sagen wir mal, häufig ein allgemeineres Problem. Das kann man da sagen.
Ist es schon sehr konzentriert auf die, den Bereich so direkt hinterm Tor.
Ja, also auch, ja.
Ja, es schwingt dann auch so ein bisschen aus in die Ränder, aber jetzt so durch die Bank guter Support vom ganzen Stadion, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man jetzt bei uns in der Regel geboten kriegt. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
Nee, und das, also ich persönlich finde es auch ein bisschen schade. Also man sieht das ja auch, wenn halt so Bewegung ist, ne, dass die Leute hüpfen und so. Man sieht halt genau das, was du sagst, dass in der Mitte, da werden dann die Schals gewedelt und gehüpft. Und das franzt dann aber schon also in die Blöcke daneben, da franzt das schon sehr stark aus. Ne? Und da muss ich dann schon sagen, okay, ihr seid in diesen Blöcken dort, das sind die günstigsten Karten und dann wird nicht mal wirklich mitgemacht. Finde ich persönlich nicht in Ordnung. Also ich erwarte nicht von den Leuten, die mit ihrer Hummerschere in der Hand auf den VIP-Plätzen stehen, dass die jetzt da den Schal auspacken und rumwedeln, aber die bringen halt die Kohle rein, ne? Okay, das klingt jetzt ein bisschen wie Uli Hoeneß.
Ja, also, Uli Hoeneß, genau, so, wollte ich auch gerade sagen.
Also auf die Sparte,
für eure Scheißstimmung,
also auf die Sparte will ich auch nicht, und mein Gott, ich will überhaupt nicht von Scheißstimmung reden, das stimmt ja auch nicht, aber eher so als Appellbewusstsein, so, also wenn ihr schon da unten neben den Hauptsupport-Blöcken steht. Ich finde, wenn man da unten steht, in dem Bereich, dann hat man eine gewisse Verpflichtung, da auch aktiv teilzunehmen. Und ich finde, die Verpflichtung hat man nicht zwingend an der Mittellinie, sage ich jetzt mal.
Aktiv teilgenommen am Protest gegen den Investorendeal hat die Fortuna ja nicht.
Ah, ich wollte aber noch was sagen, Andi. Es ist schön, dass du...
Jetzt habe ich eine schöne Überleitung gebaut.
Ja, sorry, aber du hast natürlich ganz viele Dinge nicht mitbekommen, weil du ja nicht im Stadion warst. Es gab nämlich noch ein kleines Banner der Fortuna-Fans mit einem Konterfei eines Menschen und für immer in unseren Herzen. Ich weiß aber nicht, um wen es dort ging. Das heißt, da wurde vermutlich einem Verstorbenen gedacht. Das wollte ich an dieser Stelle noch erwähnt haben. Also, es gab durchaus was bei der Fortuna, aber das war ja dann doch letztendlich schon alles. Und jetzt darfst du vielleicht aber noch, bevor wir zum anderen Thema übergehen, ein Fazit ziehen.
Nee, das maße ich mir nicht an, tatsächlich. Dadurch, also da möchte ich, das ist so, als wenn du die Wurst beurteilen müsstest, die ich gegessen habe, Thorsten. Das, ja, okay. Da möchte ich, nein, da möchte ich gerne auch aus Pietätsgründen heute mich zurückhalten.
Okay, ja, das finde ich sehr, ethisch korrekt von dir. Mhm. Denn, also keine Seenotrettungswackeln heute.
Ohne Wertung. Ja, der Investorendeal ist geplatzt. Lassen wir die Katze aus dem Sack. Damit können wir unsere sehr ausufernden Andis Pyro-Ecken auch vielleicht wieder etwas eindämmen. Nicht, dass irgendwie, also es hat sich tatsächlich niemand beschwert, aber ich finde, wir haben das Thema ja intensiv besprochen. Also der Investorendeal ist geplatzt. Nichtsdestotrotz.
Ich denke auch unseretwegen. Also ich denke, wenn wir das nicht so intensiv besprochen hätten, ich denke, dann wäre es ganz anders gelaufen. Das ist in etwa so wie das Ergebnis der Jahreshauptversammlung des SC Paderborn, die ja auch dann auf der Jahreshauptversammlung rückwirkend quasi gesagt haben, nee, wir wollen jetzt doch dagegen sein. Und ich denke, das hat den Ausschlag gegeben, dass man mit CVC telefoniert hat. Hello, this is Eki Watzke from Germany, here from the Bundesliga. We don't play a grandiose season, but we unfortunately, we must cancel the deal. Sorry. Ja, dass das so gelaufen ist und wir jetzt unseren Support einstellen können. Wer trotzdem noch mal sehen möchte, wie Martin Kind sich um Kopf und Kragen redet.
Ah, das war so schön.
Wie er seine Liebe zu Raba Leipzig gesteht und Markus Babbel, also mal so richtig ahnungslos, in einem TV-Studio sitzt mit der Highlight-Frage, ach so, die Fans wurden gar nicht gefragt. Ja, nee, dann bin ich... Dann verstehe ich das.
Ja, der war wirklich super. Der war wirklich so dermaßen fehl am Platz in dieser Diskussion.
Absolut.
Er wurde aber auch dann irgendwann ja einfach nichts mehr gefragt, was viel besser war.
Genau, wie in der einen Simpsons-Folge, wo Homer auch in der Talkshow ist, einmal kurz schreit und dann sagt, ah ja, die Regie sagt mir gerade, ich soll Ihnen keine weiteren Fragen stellen. und so war es bei Markus Babbel auch. Falls ihr es also nochmal sehen möchtet, die Hart aber Fair-Ausgabe vom 19.02. letzte Woche dürfte in der ARD Mediathek noch vorhanden sein. Ich sag mal so, über den Moderator muss man hinwegsehen und auch die Tatsache, dass Raba Leipzig-Fan zum Thema Fans zu ihrem Standpunkt zum Investorendeal befragt wurden, das war, sagen wir mal jetzt, aus redaktioneller Sicht nicht der cleverste Move aus meiner Sicht, aber ist auf jeden Fall trotzdem angenehm
gut
zu sehen.
Gut investierte 50 Minuten.
Ja, definitiv, wie der Herr von Unsere Kurve und auch Mia Güte vom Freunde und so, die zerfleddern Martin Kind dann doch ganz ordentlich. Und um da noch anzuschließen, unserem befreundeten Podcast, dem Rasenfunk, möchte ich auch nochmal empfehlen, da gab es ein Tribünengespräch zum Investorendeal, tatsächlich einen Tag, bevor der Deal dann geplatzt ist, sodass das zwar alles noch im Konjunktiv bei denen stattfindet, aber was eben interessant ist, ist, dass sie das, sagen wir mal, nicht so sehr aus Fansicht beleuchten, sondern eher wirklich da zwei Investmentbanker eingeladen hat, die zwar auch was für Fußball übrig haben, aber eben diese, ich sag mal, doch sehr kalte finanzielle Perspektive sehr sachlich bewerten. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr interessant. Auch also darüber hören zu können, okay, welche Vorteile hätten sich daraus ergeben können, aber nochmal, tatsächlich ist es sehr objektiv, das heißt, es geht jetzt nicht in die Richtung nach dem Motto, was seid ihr alle doof, dass ihr nicht rafft, wie toll das ist, sondern es wird eben auch auf die Schwächen und großen Risiken der ganzen Thematik hingewiesen. Ich finde wirklich, also einfach informell sehr gelungen, das Rasenfunk-Tribünengespräch zum Investoren.
Das empfehlen wir euch allen. Es sei denn, ihr seid Fans von Eintracht Frankfurt, dann wisst ihr das eh alles.
Dann wisst ihr das ja alles. Das haben wir ja letzte Woche schon herausgearbeitet.
Genau. So, also schließen wir die Tür zur Pyro-Ecke. Es war wie immer sehr, sehr schön. Ich hatte große Freude. Vielen Dank, dass ihr mir eure Augen und Ohren geliehen habt, als ich nicht da sein konnte. Und jetzt reden wir doch einfach, woran es gelegen hat, dass in der zweiten Halbzeit auf gar keinen Fall mehr Tore gefallen sind.
Mir gefällt das nicht, dass du das immer als Relativsatz benutzt. Ja, das ist eine offenkundige Frage, die gestellt wird. Also, woran hat es gelegen?
Gut.
Woran hat es gelegen? Die zweite Halbzeit.
Ja, woran hat es denn jetzt gelegen? Das ist die große Frage. Es gibt aber gleich zur Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit eine gute Situation, und zwar in der 47. Minute. Und das, obwohl die Fortuna jetzt, wie ich es eben schon angekündigt hatte, tiefer steht. Da kriegt Jollis den Ball, trifft ihn aber ja nicht richtig, sondern, oder schießt er sich selber an? Ich bin mir gar nicht sicher, weil er so hochprallt.
Nee, das ist einfach ein sehr schlechter Volleyschuss.
Ja, und der Ball prallt dann von ihm hoch ab, und Vermey in seiner ja auffälligsten Szene in diesem Spiel, Vermey hat mir zum Beispiel nicht sehr gut gefallen gegen Rostock, muss ich sagen, nimmt diesen Ball dann Volley auf die lange Ecke mit seinem linken Fuß, und ja, Kolke muss da schon eine ganz ordentliche Parade zeigen, damit der nicht reingeht. Das war eine gute Chance. Aber ansonsten Vermey,
die Kopfballchance am Ende war jetzt so ein bisschen vorzugreifen, ja, aber die war, glaube ich, auch von Vermey, oder?
Genau, also sogar zwei. Eine, genau, wird in den Highlights gezeigt, wo dann der Nachschuss noch kommt von Tanaka, den Kolke sensationell noch hält, war auch nicht am Pfosten. Und dann gibt es noch eine Kopfballchance, die im Fernsehen in den Highlights, glaube ich, nicht gezeigt wurde. Wirklich in der Nachspielzeit, wo Vermey einfach am langen Eck vorbeiköpft, ne? Also aus dem Laufen. Aber ansonsten fand ich ihn nicht so glücklich beim Ablegen von Bällen, und das meinte ich eben mit, ich bin mir nicht sicher, ob die Kombination Vermey da Ferner als Sturmduo so viel Zukunft hat. Dafür sind sie, glaube ich, ein bisschen zu ähnlich. Auch wenn da Ferner der prinzipiell aktivere ist, ne, der ist sehr viel läuferisch stärker unterwegs und hat auch eine gewisse Kopfballstärke und ja auch das Tor vorbereitet. Deshalb hat er mir auch besser gefallen, weil er eben mit seinem Einsatz auch das 2-0 diesen Einwurf erzwungen hat. Also ja, der Ferner, ne, also irgendwie hat er an beiden Toren so ein bisschen mit was zu tun. Aber ich glaube, die Kombi aus einem echten Mittelstürmer und so einem Mann wie Mustafa oder Jollis drumherum, so als spielerischen Spieler daneben, ich glaube, das gefällt mir besser.
Ist eine Option für so ein Spiel, jetzt speziell vielleicht für so ein Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner, wo man vielleicht auch Körperlichkeit im Strafraum haben möchte. kann das mal eine Option sein, aber ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt in Hannover machen werden als Beispiel oder auch nicht gegen den HSV.
Nee, das glaube ich auch nicht. Da gebe ich dir recht. Ja, und dann macht sich etwas bemerkbarer, was ich eben schon angesprochen habe. Die Fortuna lässt Rostock jetzt ein bisschen stärker kommen. Ob gewollt oder ungewollt, überlässt sie auch den Rostockern den Ball ein bisschen mehr und zieht sich mehr Richtung Strafraum zurück. Und das sorgt eben dafür, dass es in der zweiten Halbzeit diese Umschaltmomente in dem Sinne, wo einer auf den letzten Verteidiger alleine läuft von Rostock, in dem Sinne nicht mehr gibt. Aber wir haben dann schon den Moment, den wir eingangs mal besprochen hatten, in dem Device angeschossen wird. Und kurz vorher hat er sich, glaube ich, am Fuß diese Verletzung zugezogen. Und dann muss eben Tim Oberdorf für ihn kommen. Und ich sage es jetzt mal so, das trägt jetzt nicht zur Stabilität. Also ja, es ist ein bisschen komisch, weil die Rostocker keine Chancen haben, aber die Abwehr kann teilweise die Bälle einfach nicht vernünftig da hinten rausklären. Ne? Mhm. Also beziehungsweise, und das fällt dann auch auf, da fehlt uns dann doch im Mittelfeld in diesen Szenarien, weil Rostock hat aus meiner Sicht auch nicht wirklich umgestellt zur Pause oder so. Aber wir schaffen es halt im Mittelfeld gar nicht mehr, dann auch die Bälle festzumachen.
Ja, aber dafür kommt dann ja dann ein paar Minuten später Johannesson. Ne? Also wir stellen ja dann um.
Ja, aber ich finde, das bringt erstmal gar nichts. Also klar, Johannesson kommt für da ferner und wir gehen dann sozusagen zurück ins alte System. Aber ich finde, in dieser Phase, ohne dass Chancen entstehen, für mich also gefühlt ein bisschen zu viel Druck auf der Abwehr. Also es fehlt da einfach an diesen Befreiungssituationen, die wir dann in der Schlussphase dann erst haben. Oder wie fandet ihr da diese? Also ich fand, das war die schlechteste Phase unseres Spiels, persönlich. Mhm.
Ja, rund um die, also so zwischen der 60. und 70. Minute oder 75. vielleicht, da haben wir tatsächlich ein bisschen Probleme gehabt, das stimmt schon.
Und da gibt's eigentlich, und das hört dann eigentlich auch erst auf, als wir dann diese große Chance haben, eben durch Jollis, das ist halt einfach ein guter Umschaltmoment über, ich glaube, Vermey und Johannesson. Also Vermey spielt dann den Pass auf Jollis, der aber links dann auch wieder mit links schießen muss, beziehungsweise er versucht, glaube ich, den Ball so leicht an über also nicht über ihn hinweg zu lupfen, aber so einen angelupften Ball ins lange Eck zu machen. Und Kolke holt da wirklich eine wahnsinns großartige Parade raus, ne? Also macht sich breit und kommt dann so gerade mit der Hand noch an den Ball ran. Und dass, ich glaube, Rosbach ist dann den Ball von der Linie klären muss.
Wobei May auch noch eigentlich ganz hinterher hechtet und noch versucht, ihn da reinzugrätschen. Also das war schon, da hat schon echt gebrannt in der Szene.
Genau, und dann scheint Kolke an den Ball zu kommen, aber Jollis nimmt ihn doch noch mal, sag ich mal, ein paar Zentimeter vorher den Ball wieder weg, schiebt ihn dann noch mal flach in die Mitte, aber auch da kommt dann leider kein Fortuna mehr richtig kontrolliert an den Ball. Das war ja fast schon eine Dreifachchance, wenn man so möchte, in dem Moment. Ne? Und das erklärt auch, ich werfe das jetzt zu dieser Stelle einfach mal ganz kurz ein, das erklärt dann nämlich auch, weshalb die Expected Goals so grandios auseinandergehen. Ach, jetzt Mist, ich habe es gar nicht mehr auf. Ich muss es jetzt einfach nur kurz erwähnen, aus dem Kopf, Hansa Rostock irgendwas unter 1, 0,6 oder so und Fortuna 2,68 an Expected Goals. Also, wenn wir nur diese Werte nehmen, allein schon eine deutliche Geschichte. Und ja, Rostock wechselt dann ja auch nochmal groß aus. Wir bleiben erstmal so in dieser Formation, weil es halt defensiv ja dann doch, sag ich mal, gut funktionierte jetzt mit dem stärkeren Mittelfeld und so. Also, wie gesagt, ich persönlich hätte mir schon früher ein bisschen mehr Entlastung gewünscht, aber das passiert dann eigentlich erst in den letzten zwei regulären Minuten so richtig. Ne?
Ja, wir haben auch noch dann, nachdem wir so viel Geld in Stadionbier investiert hatten, haben wir uns dann dazu hinreißen lassen, ich glaube so zur 75. Minute nochmal bei Tipico, ich glaube, 5 Euro zu setzen, dass Fortuna das Spiel 3-0 gewinnt. In der Hoffnung, da noch mal mit ein bisschen das Budget ein bisschen zu entlasten. Umso größer war dann der Ärger, als in den letzten 10 Minuten die durchaus ja vorhandenen Chancen zum 3-0 leider vereitelt werden konnten. Das noch so ein kleiner Randaspekt. Von den Besowskis aus dem Oberrang.
nee, stimmt. Stimmt. Ich glaube, 9 Euro hättet ihr gewinnen können. Ne?
Ja, genau, hat Dominik erzählt.
Ja, hat er mir erzählt. Mhm. Genau.
Das hätte sich ja richtig gelohnt, aber Wahnsinn.
Ja. Nee, du hast es gerade schon erwähnt, es gab dann eben noch die Kopfballchance von Vermey, die wir eben angesprochen hatten. Und er hat dann nochmal. Guck mal, der Kicker-Ticker sagt, Tanaka setzt den Ball in den Pfosten, das stimmt aber gar nicht.
Nee, der war gehalten.
Ist nämlich Kolke, der den Abstauber verhindert. Ja, und dann gibt es eine Szene, eben diesen Kopfball noch von Vermey. Du weißt, welchen ich meine, ne? Der taucht übrigens hier auch im Ticker nicht auf. Der genau.
Am langen Pfosten vorbei,
glaube ich. Am langen Pfosten vorbei, ne? Ja. Genau, nicht die Parade von Kolke, sondern den Ball. In der Schlussphase kommt dann auch noch King Manu für Tanaka, Nimic für Klaus und Mustafa für Jollis.
Ein paar Euros für die
Auflaufprämie.
Die Auflaufprämie, genau, ja.
Genau, ja, also was machen wir mit dem Sieg? Ich habe nach dem Spiel gesagt, also ein Spiel, das auf der einen Seite hätte höher ausgehen können, es hätte aber auch knapper ausgehen können bis zum 2-2, wenn es richtig blöd läuft oder so, ne? Also vor allem, weil wir in der ersten Halbzeit da nicht so souverän gestanden haben. Da war diese Justierung zur Halbzeit dann schon der richtige Move, aber darüber haben wir ja schon gesprochen und auch über die defensiven Gründe. Ein bisschen auffällig fand ich, dass unsere Passquote nicht sonderlich gut war. Das war vielleicht auch gerade dieser zweiten Halbzeit geschuldet. 73%, also normalerweise sind wir doch eher in den 80ern, das betrifft. Und ansonsten gab es ja zuletzt auch immer diese Diskussion um die Laufwerte mit 116 auch gar nicht so unfassbar viel, Rostock mit 117 sogar erstmalig mehr gelaufen, ein Gegner, den wir besiegt haben in den letzten Spielen. Aber also ich denke, der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung, wurde jetzt überall als Arbeitssieg tituliert. Wenn man aber jetzt nochmal zusammenfasst, wie viele Torchancen wir hatten, ist das eigentlich sogar fast ein bisschen zu wenig. Es war dann, im Großen und Ganzen war das schon also ein ziemlich verdienter Sieg, gerade auch wenn man die Expected Goals sieht.
Ja, und halt auch ein sehr, sehr wichtiger, weil ich sag mal, wir haben ja immer die Tabelle so ein bisschen im Blick, auch wenn das natürlich alle Verantwortlichen nicht haben, aber es sind jetzt noch 11 Spiele und da oben haben die meisten gepunktet, bis auf Kiel und Hannover, die jeweils verloren haben, aber deswegen ist also auch der Abstand auf den relevanten Relegationsplatz nicht abgeschmolzen, sind weiterhin 5 Punkte. Auf Kiel als ersten direkten Aufsteigerplatz sind es dann 6 Punkte von uns aus gesehen und ja, wir sollten also gut dran tun, wenn wir uns gleich nach der Abreise dann mit dem nächsten Spieltag befassen, dann gegen Hannover 96 nachzulegen.
Ja, aber das zeigt ja nicht nur, wie wichtig der Sieg war, also mal davon abgesehen, dass er natürlich auch für den Kopf wichtig war, sondern eben die Tatsache ist, dass durch unseren Sieg wir wieder, auch wenn es sich tabellarisch nicht zeigt, also was den Platz betrifft, dass wir einfach wieder näher rangerückt sind.
Genau.
Ne? Das, gerade Kiel auch, ne? Dass wir nicht nur mit Hamburgs einen haben, den wir so auf die Pelle rücken könnten, sondern auch noch eine zweite Option.
Exakt, denn St. Pauli ist schon sehr weit weg, ja.
St. Pauli ist sehr weit weg. Jetzt gerade durch den Sieg in Kiel, das scheint mir so ein bisschen das Spiel gewesen zu sein, was Pauli noch brauchte. Die werden es jetzt schaffen. Auch wenn natürlich das am 23. Spieltag noch sehr früh ist, zu sagen. Aber ich glaube, Pauli ist jetzt erstmal zumindest weg. Und das Gute ist, durch die Niederlage von Kiel, ich kann mir schon vorstellen, dass der HSV jetzt durch die Verpflichtung von Baumgart, dass denen da vielleicht ein ganz guter Trainer-Coup gelungen ist, sodass es ganz gut für uns ist, wenn wir dann noch ein zweites Team haben, wo wir zumindest jetzt noch die Möglichkeit haben, anzuschließen. Und mit 6 Punkten und einem besseren Torverhältnis auf Kiel ist da meiner Meinung nach noch nichts passiert, zumal wir auch noch gegen Kiel spielen werden im Laufe der Rückrunde. Rein tabellarisch haben wir da jetzt nach wie vor, können wir gute Hoffnung sein, auch wenn wir natürlich jetzt zu Beginn der Rückrunde sah es alles ein bisschen besser aus, aber da ist noch nichts passiert, also der Zug ist definitiv noch nicht abgefahren und die nächsten Spiele werden auf jeden Fall, da wird schon sehr ans Eingemachte gehen.
Der Zug noch nicht abgefahren ist natürlich an dieser Stelle auch ein wunderbarer Übergang zu unserer Abreise mit der U-Bahn. da mussten wir uns natürlich als Gruppe auch erstmal wieder am Toni Turek-Denkmal ja zusammentreffen. Das Interessante dabei war, dass einer der Leute, ich weiß jetzt nicht mehr genau seinen Namen, einen großen Fehler begangen hatte. Er war nämlich aus dem Stadion rausgegangen, war vorher nicht mehr auf Toilette und musste dann dringend. Und ich kann an dieser Stelle sagen, wenn man das Stadion verlassen hat und jetzt die Aussicht hat, dass man jetzt noch ein paar Minuten warten muss, bis man in die Bahn reinkommt, es gibt einfach aus meiner Sicht keine Möglichkeit, seinen Notdurft zu verrichten, denn er hat versucht, wieder reinzukommen und die Ordner lassen einen nicht wieder ins Stadion rein, um nochmal schnell auf Toilette zu gehen.
Ja, geschweige denn in der Bahn kannst du ja dann auch nicht gehen. Nö. Und je nachdem, wie da gerade die Strecke so belegt ist mit den verschiedenen Bahnen, kann das ja auch dann etwas schwierig werden. Also ich spreche da, ich leide mit diesen Menschen, denn auch ich neige ja dazu, eher einmal mehr als einmal weniger auf die Toilette gehen zu müssen.
Und ich verrate an dieser Stelle nicht, wie er das Problem gelöst hat. So zottig sind wir hier nämlich nicht.
Ja, okay.
Ja. Ich weiß es tatsächlich auch nicht.
Ich hoffe, ich war es nicht.
Ich hoffe, ich bin nicht derjenige.
Nein. Hattest du das Problem denn? Nein.
Nein, hatte ich nicht. Und du meinst ja auch gerade, du wüsstest den Namen nicht. Und ja, ich gehe davon aus, dass du meinen Namen kennst.
Wir wollten dich nur anonymisieren,
Tobi. Ich bin nicht angesprochen.
Ganz genau. Und ich habe dann auch noch gehört, ich war selber auch nicht dabei, weil, Tobi, wir waren ja im anderen Waggon. Aber es hätte wohl noch eine fast sehr sinnlose Prügelei gegeben.
Jetzt, ja, ich habe gehört, ja.
Hast du die Geschichte gehört? Ich brech dir den Kiefer.
Ja, ich habe gehört.
Wo ein offenkundig krawallbereiter Mensch in der Bahn einfach die nach der nächstbesten Gelegenheit gesucht hat, jemanden anzuprollen. Und die Gelegenheit war gekommen, als er angeguckt wurde. Ey, was guckst du mich denn so an, ne? Ja, komm, wir können das auch draußen klären. Ich brich dir den Kiefer. Habe ich nur erzählt bekommen. Fand ich sehr amüsant. Ja, und ansonsten hatten wir den großen Spaß, am Hauptbahnhof dann wieder 15 Leute zusammenzukriegen. Und irgendwer kam immer noch auf die Idee, ja, wir warten noch eine Bahn. Komm, wir warten noch eine Bahn. Während sich Ute was bei McDonald's geholt hat. Das war ein Foulspiel. Das darf man nicht machen, wenn alle anderen Hunger haben. aber zum Glück gab es ja noch Baumkuchen von Heinemann. Das wollte ich vielleicht noch erzählen. Also man hat, finde ich, übrigens wirklich gemerkt, dass die Leute Hunger haben, weil sich wirklich auf alle Reste des Morgensbuffets und die an Kuchen noch da waren, gestürzt wurde. Ich meine, die ganzen Biere machen auch Hunger. Hattet ihr eigentlich irgendwie eine Wurst gegessen im Stadion oder so?
Nee, hatten wir nicht. Also jemand hat eine Wurst geholt, aber nur für sich und für den kleinen Nachwuchs von Thun Henry.
Ach so ist das.
Und wir hatten noch Chips auch noch für Henry geholt. Also der kleine Junge wurde richtig gemästet, ja. Während die hungrigen Männer und Frauen, die was geleistet hatten, nämlich große Mengen von Bier getrunken zu haben, leer ausging.
Ja, und es wurde sich eben dann auf alles bei dir zu Hause gestürzt. Und du hattest auch einen Baumkuchen von Heinemann geschenkt bekommen.
Ja, offenbar. Davon habe ich nicht wieder. habe ich erst was gewusst, als ich hier die ganzen Krümel heute Morgen aufgesaugt habe.
Ja, und ich habe gelernt, also angeblich, und ich wollte das heute unbedingt verifizieren. Also angeblich kostet ein Baumkuchen von Heinemann 36 Euro.
Nein. Ein ganzer? Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, der war von Heinemann. So.
36 Euro?
Ja, also der große, ich sag mal vierschichtige, ne, den du bekommen hattest. So, und das Geile ist, der, ich war heute bei Heinemann, also Andi, du kannst es zwar recherchieren online, aber ich kann die Realität gleich beschreiben. Denn es ist also so, zumindest im Laden sind die Baumkuchen nach, also ich muss dazu sagen, ich wohne nicht auf der Kö, aber Heinemann hat ja mehrere Filialen und tatsächlich ist eine bei mir in der Nähe, wo ich wohne. Und dort sind die tatsächlich nach Gewicht abgepackt. Und die ich jetzt gesehen habe mit vier Schichten, haben 32 Euro gekostet. Also ist jetzt kein massiver Unterschied.
So solvente Freunde habe ich, das wusste ich gar nicht.
Ja, allerdings, die Person bekommt die wohl geschenkt. Aber die ganze Geschichte muss die Person dir mal erzählen. Das ist, da steckt sehr viel dahinter. Ich habe gesagt, heute mit 100% mehr Baumkuchen-Content. Aber nicht nur das, es gibt auch halbe Baumkuchen bei Heinemann, die wiederum nur so circa 16 bis 20 Euro kosten.
Es gibt auch Baumkuchen-Ecken.
Ja, denn wir alle wissen,
weil die mehr Schokolade haben.
Denn wir wissen ja alle, wie man einen Baumkuchen richtig schneidet. Also wir wissen das, aber ich möchte sagen,
ja, ich weiß das auch.
Ich saß in der Küche und musste den Gierschlunden zusehen, wie sie diesen Baumkuchen von oben nach unten aufschnitten.
Vergewaltigt haben.
Wirklich. Dabei sagen, weiß doch jeder, dass ein Baumkuchen horizontal per Schicht aufgeschnitten wird. Und dann nimmt man den Kringel und schneidet ihn zum Beispiel auch noch in kleinere Stückchen. Und es war aber so, dass die Kinder weiter gemästet wurden, die das natürlich auch überhaupt nicht wertschätzen wussten. Mhm. Was machten die Kinder also? Sie griffen in den Baumkuchen rein und original, und es war nicht das eine Kind, das im Stadion war, ich nenne also keine weiteren Namen, aber das andere Kind nahm original ein Drittel dieses Baumkuchens mit der Hand raus. Also Baumkuchen im Wert von 12 bis 13 Euro und biss herzhaft hinein, und ich scherzte dann noch so, und dann sagt er wahrscheinlich, ja, schmeckt nicht, und schmeißt den weg oder so. Ich weiß nicht, wie es damit weitergegangen ist, aber das war dann, da wurde das, was da angereicht wurde, es wurde nicht richtig wertgeschätzt, meiner Meinung nach. So, und ich habe mich dann auch geweigert, davon etwas zu essen, weil der so vergewaltigt wurde. Was habe ich stattdessen gemacht? Also,
deinen eigenen Baumkuchen gebacken.
Nee, ich habe einfach einen gekauft auf bei Heinemann jetzt, aber nur einen halben für mich. Und auch der hat auch tatsächlich nur in Anführungszeichen 16 Euro gekostet.
Ja, Mensch, aber dann kannst du den ja, hält er sich bis Samstag, wenn wir nach Hannover fahren?
Weißt du, das kann ich leider nicht machen. Ich kann den erstens nicht teilen, aus Gründen. Aber zweitens, immer köstlich, frisch und saftig, zergeht er von selbst auf der Zunge. Kühl lagern, nie im Kühlschrank, und innerhalb der nächsten Tage genießen. Und Hannover ist leider einfach noch zu weit weg.
Ach, schade. Naja.
Aber wir können auch angesichts der Zeit und der Nachtschicht, die ich wahrscheinlich einlegen muss, um diesen Podcast fertig zu machen, können wir ja einfach auf den nächsten Gegner Hannover am nächsten Samstag mal gucken. Du, Tobi, ich habe gehört, ein super netter Mensch hat dir eine Karte für dieses Spiel geschenkt.
Ja, ich habe anscheinend sehr nette Freunde, das wusste ich vorher gar nicht. Ja. Der eine hat mir einen Heinemann Baumkuchen für 36 Euro geschenkt, und ein anderer hat mir ein Ticket für ein Fortuna Auswärtsspiel in einem ähnlichen Preissegment, glaube ich, geschenkt.
das eine essbar, genau, das andere erlebbar, ne?
Genau, ja. Genau, deswegen, deswegen bin ich mit dabei.
Kann ich mich offiziell verkünden. Das ist spannend, weil das ist also natürlich auch für mich eine neue Info.
Das ist ja genau, manchmal muss man Tatsachen schaffen, und das hast du mit dem Kauf dieses Tickets getan.
Mein boshafter Plan ist aufgegangen.
Der perfide Plan ist, der teuflische Plan ist aufgegangen.
Genau. Liebe Ute, ich möchte mich entschuldigen, dass ich Tobi für diesen Samstag quasi belegt habe.
Ausleihe.
Ja, wir werden
bringen ihn auch zurück. Genau. Im besten Fall ohne Kratzer.
Ja, er wird nicht mit uns reisen, weil er andere Wege hat, weshalb er dann auch leider nächste Woche nicht auf der Rückfahrt an unserem Podcast teilnehmen kann. Aber wir werden zu viert im Stadion nächste Woche sein. Der gute Martin aus unserer Truppe begleitet uns auch wieder. Den hört ihr dann auch voraussichtlich nächste Woche. Ja, und dann schauen wir mal, was die Fortuna bei einem direkten Konkurrenten so reißen kann. Das war ja in der letzten Zeit, oder man möchte fast sagen in den letzten Jahren, nicht immer um unsere Stärke, solche Spiele für uns zu entscheiden. Aber wir sind ja bekanntermaßen der Optimisten-Podcast hier. Und darum sagen wir, warum denn eigentlich nicht? Rein personell fehlt gesperrt der gute Fabian Kunze, seines Zeichens knallharter Sechser und ich glaube auch der Spieler mit den meisten Fouls der Liga tatsächlich. Der hat seine fünfte Gelbe in Osnabrück gesehen und ist, glaube ich, für die Balance im Hannoveraner-Spiel schon durchaus wichtig. Also das ist gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt mal sagen, dass der nicht dabei ist. Ansonsten hat sich diesen Winter personell nur ein bisschen was getan bei Hannover. Sie haben allerdings, man könnte schon fast sagen, einen ihrer besten Spieler verloren. Und zwar den guten Derek Köhn. Der ging zu Galatasaray Istanbul als linker Verteidiger. Ist er da der Nachfolger von dem, den die Bayern geholt haben? Wie heißt der nochmal? Tobi, weißt du es gerade?
Boe.
Der war doch Außenverteidiger, ist er dann der Nachfolger für drei, und sie haben immerhin 3,35 Millionen an Hannover bezahlt, die Istanbuler.
Also ob das jetzt der einzige Ersatz ist, den sie dafür geholt haben, weiß ich nicht, aber positionsgetreu ist es ja. Also ja. Klingt für mich jetzt auch ein bisschen so, aber ist natürlich Halbwissen.
Und ja, sicherlich einer der wichtigsten, vor allem auch einer der schnellsten Spieler in Hannover, der ihnen jetzt fehlen wird. Es gab auch in der Winterpause große Gerüchte um Cedric Teuchert, den besten Torschützen, hat 9 Saisontreffer, allerdings 6 davon per Elfmeter und Hannover hat mit Abstand die meisten Elfmeter bekommen. Das heißt also, kommt auch auf die Schiedsrichter viel Arbeit zu, vielleicht an dieser Stelle. Ja, Teuchert hatte, glaube ich, stand kurz vor einem Wechsel zu Salt Lake City im Winter und hat dann kurzfristig, ist er dann doch geblieben. Sein Vertrag läuft aber Ende der Saison aus und das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass er seinen Stammplatz verloren hat an Tresoldi, das Eigengewächs, was zuletzt häufig neben den uns doch sehr bekannten Harvard Nielsen gespielt hat. Ansonsten Hannover hatte...
Er wurde gerade ausgewechselt mit einer Gehirnerschütterung, glaube ich.
Ja, ist korrekt. Es heißt aber, es sei wohl nicht so schlimm. Er kommt ja dann wohl auch schon im Bus mit der Mannschaft zurückzufahren. Man geht wohl davon aus, dass er spielen kann.
Ah, okay.
Ja, leider. Ja, jede Schwächung für den Gegner ist natürlich immer gerne genommen. Ansonsten hatte Hannover halt so einen Durchhänger vor der Winterpause, ist aber in die Rückrunde im Jahr 2024 mit relativ vielen Siegen ziemlich souverän gestartet, obwohl mit Marcel Halstenberg ja einer ihrer wichtigsten Spieler durch eine Rotsperre jetzt auch ein paar Wochen ausfiel. Hat aber nichts genützt alles. Selbst mit Halstenberg haben sie in Osnabrück, wir hatten es schon erwähnt, verloren. Und in Osnabrück, da spielten sie so mit einem klassischen Raute und 2 Stürmern. Ich weiß nicht, ob sie das immer machen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ehrlicherweise. Ich glaube, sie haben zuletzt auch öfters mal mit einer Dreierkette gespielt. Sind also da auch durchaus ein bisschen flexibel, wie es ja die Fortuna in den letzten Wochen auch etwas mehr geworden ist. Und ja, was erwartet ihr für ein Spiel? Was meint ihr, was uns da erwartet wird. Ist Hannover jetzt verunsichert, weil sie in Osnabrück gewonnen haben? Haben wir jetzt die breite Brust nach einem ja etwas holprigen 2:0?
Also ganz schwierig. Ich würde behaupten, weder das eine noch das andere tatsächlich. Also ich glaube, Hannover hat sich in der Rückrunde bisher verhältnismäßig stabil gezeigt. Wir haben uns ein bisschen schwer getan. Wir konnten uns jetzt ein bisschen freischwimmen. Ich glaube, das wird das klassische Duell auf Augenhöhe. Ich hoffe nicht, dass es so kommt wie die anderen beiden Spiele, die ich von Fortuna in Hannover gesehen habe. Da habe ich leider nur schlechte Erinnerungen, denn damals,
ich leider auch.
2013 in Hannover 3:0 verloren und abgestiegen, weil sich die Dortmunder ja gegen Hoffenheim haben abschlachten lassen. Und dann waren wir irgendwann im April 2017 das letzte Mal in Hannover und haben dort auch 1:0 verloren. Also Hannover für mich und glaube ich auch dich, ich weiß nicht, hast du noch mehr Spiele da gesehen? Was du noch
ja, letzte Saison zum Beispiel, da warst du nicht dabei, als ich beim Spiel unter der Woche in Hannover war. Da haben wir, glaube ich, 3:0 meine ich, verloren. Ron-Robert Zieler einen sensationellen Tag, also eigentlich waren wir mindestens gleichwertig in dem Spiel.
Ah, ja, ich
aber
mich,
der hat alles Mögliche gehalten und dann bin ich im ICE mit Klaus Allofs zurückgefahren. Das kleine Geschichte hier am Rande. Da saßen wir quasi schräg nebeneinander und haben uns auch ein bisschen unterhalten über das Spiel. Das war das vorletzte der Hinrunde letzte Saison und wir waren uns eigentlich beide einig, dass wir ja dann gegen Kaiserslautern, aber am letzten Hinrundenspiel das Heimspiel dann einfach gewinnen würden. Tja, das war dann nicht ganz so der Fall.
Nee, war anders, ja.
Der Vorstand, er und Alexander Jobst war auch dabei, die fuhren nämlich auch mit dem ICE dann zurück nach Düsseldorf. Mal gucken, da wir ja auch mit dem Zug fahren, hin und zurück.
Vielleicht ja auch wieder.
Dann laden wir sie spontan in den Podcast ein, würde ich sagen.
Oh ja,
in die
das
nächste
wird schön.
Folge. Ja, hast du noch Statistiken ansonsten?
Nicht griffbereit. Also
gut, dann,
insofern.
Dann würde ich mich nämlich bei unserem Gast, dem Tobi, herzlich bedanken für seine Teilnahme. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Ja, total. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ich glaube, das war das zweite Mal heute und das war mein erstes Heimspiel. Also,
dein erstes Heimspiel, ja. Das zweite Mal live. Du warst natürlich als graue Eminenz in unserer Bilanzfolge schon dabei. Ja. Aber
live vor Ort zum zweiten Mal, genau.
Ganz genau. Nächste Woche wirst du dann also zumindest im Stadion sein, wenn auch nicht im Podcast. Aber wir werden deine Analysen dann auch in die Runde hier weitertragen. Darum, ich sage oder wünsche allen eine schöne Woche und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ja, Tobi sagt Tschüss und ich sage, ich freue mich und dann schauen wir mal, was wird.
Was wird. Knacken die ganze Zeit.
Weiß ich nicht.
Macht der Tobi was?
Knackst du was? Tobi knackt. Tobi raschelt.
Der Raschler. Ja, jetzt hat's aufgehört, wo wir deine Hände sehen. Ist das, das ist ein bisschen verdächtig, möchte ich sagen.
Hast du eine Haribo-Tüte da liegen, Tobi?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe ein alkoholfreies Pilz. Vielleicht hat es irgendwie damit zu tun. Ich habe vielleicht gerade so ein bisschen geknibbelt. Das kann tatsächlich
ja,
sein.
Ja, das war das Knibbeln. Also gut. Bitte nicht knibbeln.
Dann knibbel ich jetzt.
Sprechen wir noch über die Gisela am Getränkestand?
Das habe ich übersprungen.
Okay, gut.
Jetzt auch keine Riesengeschichte.
Okay, gut.